Drei, zwei, eins.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Hi und hallo und herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2020.
Hi. Bedeutet das eigentlich irgendwas, dass wir dafür nominiert sind?
Wir sind die Einzigen, die nominiert sind.
Weil irgendwie ist da sind 7 Milliarden Leute nominiert.
Nein, das hast du falsch gesehen.
600, glaube ich, sind es.
Nein, das ist
also gibt es da irgendein Ausschlusskriterium oder ist da einfach jeder nominiert, der sagt, ich möchte nominiert sein?
Das ist richtig. Man kann sich nämlich selbst einbringen.
Man kann sich selbst nominieren.
Und bewerben. Ja, das ist der Sinn dieses Preises.
Jetzt schmälert mir nicht diesen Deutschen Podcastpreis. Wenn wir den erstmal haben, werdet ihr sehen.
Wissen wir denn wieder überhaupt, ach so, ja, es ist ein Votum, ne? Es ist ein reines Votum oder ist da noch irgendwas anderes?
Es gibt, glaube ich, ein Jury. Wir sind für den Publikumspreis.
Wie soll die Jury denn entscheiden, welcher Podcast gut ist, außer wenn sie alle Podcasts in allen Folgen hören?
Es gibt verschiedene Kategorien. In diesen Kategorien sind, glaube ich, bestimmte Podcasts sozusagen im engeren. Ich weiß es doch auch nicht, Georg. Frag doch nicht so bescheuerte Sachen. Ist auch scheißegal. Hauptsache, wir gewinnen diesen Preis und dann können wir sagen, wir haben den Deutschen Podcastpreis.
Also nehmen wir mal an, jetzt hört die Jury ausgerechnet in diese Folge rein, wo wir halt sagen.
Deshalb versuche ich ihn ja die ganze Zeit zu loben.
Die haben alle hässliche Ohren und so und dann sagen die, nö, die kriegen unseren Preis nicht. Du kannst ja jetzt auch nicht, also stell dir vor, so eine Serie wie Breaking Bad oder so wäre nominiert. Da kannst du ja auch nicht sagen, ich als Jury guck mir mal ein Viertel von einer Folge an und sag dann, ob ich die Serie gut fand oder nicht. Da erwarte ich ja, dass die Jury von jedem Podcast alle Folgen hört, oder?
Gibt es überhaupt eine Jury?
Ja, also, was will ich denn sonst mit einer Jury?
Ich weiß nicht mal, ob es eine Jury gibt.
Also es gibt eine Jury.
Wer ist denn in der Jury?
Fachleute.
Podcast-Experten oder
Leute mit Ohren oder was? Was sind Fachleute beim
Podcast? Nein, entschuldigen Sie, was qualifiziert Sie denn bitte zum Podcast-Experten? Nun, ich kann Sie hören.
Ja, ich kann hören. Gut.
Also, es gibt eine Jury auf der Webseite deutscherpodcastpreis.de. Da kann man auch die Jury in allen Facetten, steht Expertise in allen Facetten auch durchlesen.
Er liest doch mal vor.
Also, die faszinierende Wirkung eines Podcasts. Lalalala. Daher besteht die Jury aus Personen mit ganz eigenen Erfahrungen und echter Expertise in der Audiowelt. Also eigentlich wir.
Die Audiowelt. Wer kennt sie nicht?
Der Deutsche Podcastpreis wird von einer Crowd-Jury verliehen, die unterschiedlichen Einreichungen in 6 Kategorien entsprechend der jeweiligen Kriterien aus zahlreichen Blickwinkeln bewertet.
Entschuldigung, ich muss den Gag nochmal machen. Also Kraut, weil es Deutsche sind. Versteht ihr, wegen Kraut, wegen Sauerkraut?
Yeah, ich hab ihn gehört.
Nur weil keiner gelacht hat, deswegen dachte ich, das kann ja nur sein, weil ich den nicht verstanden habe, nicht weil er nicht lustig ist.
Also, so wie ich das richtig verstehe, wie es hier steht, sind auch ausdrücklich PodcasterInnen Teil der Jury. Denn der gegenseitige Respekt für die Leistung der anderen ist einer der wichtigsten Faktoren für die stetig wachsende deutsche Podcast-Szene.
Ist es nicht normalerweise so, dass die Jury, also wer in der Jury ist, dass das gesagt wird?
Also hier steht es noch nicht drauf, vielleicht kommt das ja noch. Das hat mich
die Frage ist ja auch, ob die Jury wirklich, also ob die Einfluss jetzt nehmen kann.
Weil das ja, ist halt eine Jury. Es gibt auch einen Publikumspreis.
Ja, aber es wird ja abgestimmt. Ach so, Moment.
Nein, es gibt eine Jury, die also im letzten Jahr war es ja so, dass es ein reiner Publikumspreis war und praktisch die Communities ihre eigenen Stars gewählt haben meistens. Mhm. So. Und jetzt ist es eine Jury und zusätzlich noch ein Publikumspreis, für den man abstimmen kann.
Genau, in den anderen Kategorien bestimmt die Jury und im Publikumspreis logischerweise.
Oh nee, bei Jury haben wir doch keine Chance, wir sind doch nicht divers genug, oder?
Das Problem ist, wenn wir doch wüssten, wer die Jury ist, dann wüssten wir zumindest, ob wir eine Chance haben.
Wir könnten uns halt dann diverser aufstellen, zumindest für bestimmte Folgen.
Aber auch eine Jury, du hast ja vollkommen recht, muss ja aus irgendwelchen, die können sich ja nicht 600 Podcasts durchhören. Das heißt, es muss ja irgendeine Form von, was sind denn überhaupt die Kategorien?
Das kann ich gleich erzählen. Sekunde.
Und dann müsste man ja auch wissen, in diesen Kategorien muss es dann ja gewisse Vorschläge geben, über die dann die Jury sozusagen entscheidet, oder was?
Also beste journalistische Leistung,
okay, da sind wir schon mal
Kategorie,
raus.
Da sind wir raus. Beste Produktion.
Da sind wir raus.
Ah, Moment mal.
Warum?
Bester Interviewer.
Weil wir einen Piepen haben. Da sind wir auch
das
raus.
Das filter ich raus.
Wie bester Interviewer?
Bester Interviewer.
Okay, aber da muss man ja erstmal Podcasts machen, in denen interviewt wird.
Ja, exakt.
Naja,
oder die bewerten das einfach so, weil ich bin ein total guter Interviewer, dafür könnte ich auch mal einen Preis bekommen.
Du hast doch noch nie jemanden interviewt.
Natürlich habe ich schon Leute interviewt.
Im Podcast?
Nö.
Nächste Kategorie, beste
bester Newcomer. Sind wir das?
Was heißt Newcomer? Wenn es dieses Jahr ist, dann nicht. Aber ich finde, wir sind so unter den Podcasts schon noch.
Seit es die beste Newcomer-Kategorie gibt, sind wir new.
Ich finde, da könnte man es verargumentieren.
Ja.
Weiter?
Bestes Skript, das finde ich.
Wir haben kein Skript. Wir haben keinen Autor.
Aber natürlich haben wir immer ein Skript.
Nächste
das
Kategorie.
Merkt man. Bestes Talkteam, das sind doch eindeutig
da
wir.
Haben wir gar keine Chance. Nächste.
Talkteam.
Talkteam. Doch, Talkteam könnte gut.
Hier steht, es soll ja Menschen geben, die diesen Begriff noch immer abwertend meinen. Laber-Podcast.
Wieso, was da ist denn daran?
Sind wir jetzt, Laber-Podcast würde ich uns jetzt nicht nennen. Wir sind ja schon
intellektueller,
hochwertig.
Intellektueller. Ja.
Mehrwert-Podcast ja, auch.
Oh, guck mal hier. Mit bestes Talkteam wird kein Gerede ausgezeichnet, sondern die wundersame Kombination von zwei oder sogar drei Menschen zu
was
einem heiß geliebten Duo oder Trio. Da sehe ich mich.
Ja. Da sehe ich, seh ich dich.
Wir sind zwei Menschen. Wir sind zwei Menschen, die geliebt werden.
Ja, aber da haben wir es doch. Da müssen wir rein.
Und der, der Publikumspreis.
Also die Chance auf zwei.
Das sind keine Publikumspreise. Wenn es um die beliebtesten Menschen geht, dann müssen wir jetzt eine Jury überzeugen. Wie soll denn das funktionieren?
Hä? Wieso denn beliebtesten? Ach so, ja.
Das andere ist ein Publikumspreis.
Ja, genau. Die Jury, ich vertraue der Jury. Liebes Jury-Team, wenn du uns hörst. Wir mögen euch.
Kommt drauf an, ob wir das gewinnen oder nicht. Davon mache ich das abhängig.
Ist wirklich die Frage. Ich meine,
es gibt halt sehr viele Laber-Podcasts.
Wenn man sich auf der Seite umschaut, allein was beim Voting, beim Publikumsvoting eingereicht wurde, da scrollt man sich ja 5 Minuten durch die ganzen Podcasts.
Ich habe uns nur gefunden, weil ich mit Steuerung F danach gesucht habe. Vom Scrollen habe ich uns nicht gefunden.
Da kriegt man Tennisarm. Und da sieht man erstmal, wie viel Podcasts es gibt und wie viel Laber-Podcasts. Jetzt frage ich mich echt, ob die Jury, ob die das hinkriegt.
Die Frage ist, hat die Jury uns in Sachen Talkteam überhaupt auf dem Schirm? Da gibt es natürlich gemischtes Hack, da gibt es irgendwie fest und flauschig.
Und dann gibt's uns.
Und dann gibt's auch schon uns. Insofern mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Apropos Awards. Leute, ich habe es ist ja zurzeit Award Season. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich sag's euch. Ich bin ja quasi wieder mal.
Ich habe noch nie ein Award bekommen.
Ja, zu Recht.
Doch, Grimme Online Award.
Und es ist zurzeit Award Season, in Hollywood ist Award Season. Ja. Es war jetzt die Golden Globes, dann die Critic Choice Awards, jetzt waren gerade am Wochenende, am Sonntag, glaube ich, waren die SAG Awards und demnächst im Anfang Februar sind die Oscars. Und ich habe mir Folgendes überlegt, weil jetzt hat Brad Pitt 2-mal gewonnen für seine Rolle in Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe mir beide Dankesreden angeguckt. Über die eine haben wir sogar, glaube ich, das letzte Mal ein bisschen geredet. Und ich habe mir überlegt, wenn ich Brad Pitt wäre, und der hat gute Chancen, auch den Oscar zu gewinnen. Das ist ein guter Satz, ne? Ja. jetzt stellt euch mal Folgendes vor.
Ist nicht schwer vorzustellen, finde ich.
Du gehst zu den Golden Globes, kriegst den Award, gehst auf die Bühne, hältst deine Dankesrede und brichst mitten im Satz ab und gehst. Dann kommen die SAG Awards. Du gewinnst wieder und du führst den Satz fort, brichst wieder mittendrin ab und gehst. Und dann kriegst du den Oscar und beendest diese Rede, die du quasi über 3 Awards gestreckt hast. Ist das nicht geil? Das hat noch keiner gemacht. Weil
das ist
natürlich
ein bisschen wie beim bei wie heißt die Sendung? Wer wird Millionär? Ohne die Antworten gehört zu haben, zu sagen, ich weiß es.
Mega gut.
Das ist schon so ein Cojones-Play, ne?
Es ist natürlich auch ein bisschen hoch gepokert, weil
was ist, wenn du den mittleren Preis nicht gewinnst und hast nur den Anfang der
Rede,
die Mitte fehlt und dann den Endsatz?
Ja, ich sag ja, das ist ein bisschen,
Obwohl, Moment, wenn du den mittleren, das merkt dir dann keiner, dann machst du einfach bei der Oscar-Rede vom ersten Teil weiter. Blöd ist halt nur, wenn du den Oscar nicht gewinnst.
Wenn du den Oscar nicht gewinnst, hast du daneben gegambelt, weil dann fällt die Punchline am Ende. Du könntest auch einen Witz erzählen.
Oder du gewinnst einfach irgendwie 7 Jahre später einen
Preis. Und erzählst ihn dann zu Ende.
Und beendest es dann.
Ja, ist noch besser eigentlich.
Auf alle Fälle hast du mit dieser Idee, und ich würde die mir jetzt patentieren lassen, auf alle Fälle schon mal einen Hinhörer und Hingucker und die Schlagzeilen für dich.
Ja, aber es ist doch wirklich, gab es noch nicht, dass einer so selbstbewusst war, dass er sich gedacht hat, Alter, ich gewinne eh alle Preise. Dann teile ich meine Rede jetzt auf mehrere Preise auf. Oder? Ich meine, es ist auch ein bisschen arrogant
in einer gewissen Art und Weise. Muss man das offiziell dann auch sagen oder lässt man das Publikum im Unklaren?
Man lässt das wirken.
Ja,
das, ne? Muss am Ende. Ne?
Ja, es wird ja erst zum Geniestreich, wenn sozusagen das Kunstwerk abgeschlossen ist. Bis dahin denkt sich erstmal jeder, what the fuck. Wobei du merkst beim zweiten Mal hast du ja schon den Braten gerochen.
Beim zweiten Mal. Also beim ersten Mal steht ein großes Fragezeichen. Beim zweiten Mal, man riecht den Braten und ist natürlich gespannt auf den Oscar.
Vielleicht kriegst du den Oscar deshalb, weil die Leute wissen wollen, wie es weitergeht.
Oder gerade deshalb, oder nicht, weil sie dich in die Scheiße reiten wollen.
Ja, oder nicht, ja. Das kann natürlich, es ist ein Gamble. Weil sie
aber denken, fick dich Brett, das machen wir nicht mit.
Aber fick dich Brett.
Das ist eine super Idee. Ich denke, das sollte er machen. Ruf ihn doch mal an.
Ich habe ja seine Nummer. Er hat aber sehr gut, vorgestern bei den SAG Awards hat er dann, wenn ihr das hört, ist es schon 5 Tage her, hat er ja quasi auch gesagt, das war eine. Habt ihr Once Upon a Time in Hollywood gesehen?
Nein.
Nee.
Also, okay. Na gut, dann. Aber für die Zuhörer, die ihn gesehen haben, hat er gesagt, das war eine sehr schwere Rolle für ihn, denn er musste einen Typ spielen mit nacktem Oberkörper, der kifft und Eheprobleme hat. Und das ist natürlich eine gute Anspielung auf sein echtes Leben, weil er ja auch stark drogenabhängig war und mit Angelina Jolie und so. Also er hat es mit sehr viel Selbstironie genommen. Hat den Award so genommen und hat gesagt, wow, den mache ich für mein Tinder-Foto. Die Vorstellung, dass Brad Pitt Tinder macht, finde ich, ist irgendwie allein schon. Aber dass er diesen Joke auch selber bringt, ist schon irgendwie sehr gut. Ja, hat mir gut gefallen. Guter Typ, ich mag Brad Pitt.
Haben wir
auch viel gemeinsam einfach.
Sollen wir denn schon eigentlich dann. Sollen wir denn eigentlich schon eine Rede vorbereiten, also eine Laudatio, wenn wir auf der Bühne stehen und den Publikumspreis oder den Journalistenpreis abräumen?
Also für den deutschen Podcastpreis, der ja vielleicht realistischer ist. Da, wenn es wirklich so ist, dass wir in 2 Kategorien nominiert sind, könnten wir diesen.
Wir?
Wenn es so ist, wäre. Konjunktiv.
Ja. Du hast gesagt, ist.
Wenn, aber das Wenn es so ist.
Ja, verstehe.
Dass es so kommt, dass wir nominiert wären. In beiden Kategorien. Dann könnten wir überlegen, ob wir das machen. Mhm. Also wir nehmen sozusagen erst den Award für Talk Team und sagen irgendwie so, kennt ihr das? Kommt Mann ins Saloon und dann gehen wir einfach von der Bühne und dann kommt der Award. Moment. Und dann
wir wollen ja nicht einen Witz erzählen.
Ja, das ist auch nur, um es zu verdeutlichen.
Okay, verstehe.
Und dann kriegen wir den Award, den Publikumspreis.
Und sagen, und sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht?
Genau, sagt er, warum so ein langes Gesicht? Schon eine geile Aktion.
Das ist super.
Ist schon eine geile Aktion. Habt ihr einen Anzug? Ich will jetzt nicht schon das Fell verteilen, bevor der Bär erlegt ist.
Man will ja vorbereitet sein.
Aber Georg, du brauchst einen Anzug. Ja, weil wenn wir den Award gewinnen, gehen wir da zu dritt hin und nehmen den in Empfang.
Ja, und du sagst du, ich brauche einen Anzug, geht ihr nackt hin oder mit Schwimmflügelchen?
Weil du gerade gesagt hast, dass du keinen hast.
Was?
Hat er nicht gesagt.
Ich habe Nein verstanden. Hast du einen Anzug?
bestimmt. Ob der passt, ist eine andere Frage.
Von wann ist der denn? Hat er so Schlaghosen und.
Aber das ist ja auch so üblich, dass an dieser Stelle einfach auch mal gesagt werden kann, es können sich natürlich Sponsoren melden, das ist ja auch so immer, die uns auskleiden. Einkleiden, wie heißt das? Ausstatten, ne?
Ausstatten.
Also die Zeit drängt, lieber
sehr
Ausstatter.
Sehr wichtig, Ausstatter bei Podcasts, ein ganz heißes Thema, ja. Klamottenausstatter beim Podcast.
Ich rede doch nur für diese über den Gang, über den roten Teppich.
Ja, das kriegst du auf jeden Fall. Gibt ja in Hollywood und so kommen ja dann die ganzen Juweliere und auch natürlich die Top-Designer, die dann die Leute ausstatten und wo ich mir auch denke, eine ausgeliehene Diamantenkette ist das nicht das Lämste, was es gibt?
Aber wissen die wirklich, dass es immer alles ausgeliehen ist?
Ja.
Ja, okay.
Also natürlich sind die generell auch wohl betucht, sodass da das ein oder andere Schmuckstück sicherlich auch im Besitz bleibt oder so.
Aber wenn selbst die Promis sich die Dinger nicht kaufen, sondern nur leihen können, was sagt das denn dann über die Preisklasse?
Oder? Kann man da als Promi eigentlich irgendwie so im Gang über den roten Teppich dann das Ding austauschen, heimlich mit einem Duplikat versehen und wieder zurückgeben? Also ist das machbar?
Ja, das prüfen die auch nicht. Wenn die so ein 200 Millionen Dollar Collier zurückkriegen, dann gucken die auch nicht, ob das aus Plastik ist oder aus echten Edelsteinen. Die sagen, ach Gwyneth, wird schon stimmen.
Ja, vor allen Dingen bei Gwyneth.
Das ist eine doofe Idee, ne?
Übrigens, ich habe wegen Anzug und so, ne? Ich habe mir vor einem Jahr von meiner Mutter gewünscht, zu Weihnachten einen Mantel, den man über einen Anzug anziehen kann. Original mit den Worten, naja, ich habe ehrlich gesagt, als wir beim Deutschen Fernsehpreis waren, der ist ja immer, glaube ich, auch irgendwann im Januar oder Februar oder so, war es so kalt. Und ich hatte einen schönen Anzug an, aber ich hatte nichts, was man sinnvoll über den Anzug zieht. Das sieht halt scheiße aus, wenn du dann irgendwie so eine North Face Winterjacke darüber anziehst. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich wünsche mir so einen Mantel. Und der hängt halt einfach mal jetzt seit 2 Jahren. Ich habe den noch nicht einmal angezogen.
Gut, dass du ihn jetzt hast.
Ja, weil ich natürlich nie wieder auf einer Awardshow war. Und auch nie wieder einen Anzug angezogen.
Das ist eine spezielle Arroganz, sich ein Geschenk zu wünschen, dass man nur bei saisonalen Awardshows, weil für Awardshows im Sommer brauchst du den Mantel ja nicht.
Ich habe gedacht,
für die Winter-Awardshows.
Wenn der Deutsche Fernsehpreis ruft, möchte ich einfach ready sein. Versteht ihr das?
Wie ist das so, was ist das für ein Gefühl, wenn man auf die Bühne geht und man guckt in erstaunte Augen?
Oh Gott, das war so unangenehm. Es war
das
so unangenehm.
Können wir aber hinkriegen beim Deutschen Fernsehpreis. Wenn wir einfach auf die Bühne rennen, gucken wir bestimmt in erstaunte Augen.
Ich hatte ja auch schon so einen im Tee zu dem Zeitpunkt, wo wir den Award gekriegt haben, weil ich ja niemals damit gerechnet habe, den zu kriegen. Das Motto war, have a good time. Ich habe das ja schon mal erzählt. Hinter mir saß Thomas Gottschalk, rechts von mir Johannes B. Kerner. Also es war wirklich das Who is Who der deutschen Fernsehelite da und wir.
Gottschalk hat jetzt auch einen Podcast.
Und dann habe ich gedacht, okay, der muss jetzt hier den Abend irgendwie genießen. Ich war zu dem Zeit, ich war auch noch richtig krank. Ich war richtig, richtig schlimm erkältet und habe trotzdem gebechert und war dementsprechend dann schnell auch, ich war ja auf Aspirin und das war alles irgendwie völlig
so. Ich war ja auf Aspirin, als wäre das so Crack oder so.
Ja, ich war auf Aspirin-Komplex, Alter.
Ich war der Wortverlangung, ich war halt auf Aspirin. Nicht gut.
Und gegenüber von uns saß ja hier der, wie heißt die Lelbeck da hier, der Typ von der, die erste Staffel DSDS moderiert hat. Ich habe schon wieder den Namen vergessen.
Ja, keine Ahnung.
So ein Schmierlappen. Wie heißt der denn?
Was, wenn er uns hört und Teil der Jury ist?
Ja, ich habe ja schon am Tisch mit ihm gestritten.
Ich mag dich auch.
Der hat ja dann so dumme Suggestivfragen gestellt. Was macht ihr? Rocket Beans habe ich noch nie gehört. Und so hat so dumme.
Marco Schrei, falls du in der Jury bist.
Ja. Du arroganter Fatzke, fick dich mit dem Kaktus, ey. Was soll das denn hier?
Muss ich das jetzt piepen?
Da geht er hin, der Podcastpreis.
Und, weißt du, wenn der irgendwelche solche Fragen stellt, wenn du dich informieren würdest, dann müsstest du vielleicht nicht so einen scheiß Preis moderieren, sondern hättest einen Job.
Ja, der hat ja den Preis nicht moderiert. Der hat ja nicht den Preis. Der saß einfach.
Hätte ihn moderiert.
Nee, der saß einfach nur da, wo ich aber ehrlich gesagt auch nicht weiß, warum.
Aber ich mag den.
Super Typ. Ist auch so ein Moderationsroboter. Ich hasse solche Moderatoren. Ganz ehrlich. Hier sind wir unter uns, da kann man mal wirklich mal über die Branche ein bisschen ab. Ich hasse solche.
WDR 2 Moderator ist er jetzt.
So Moderationsroboter.
Der macht Radio jetzt.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Naja.
Was ist dein Moderationsroboter für dich? Also,
so völlig austauschbare, so RTL und Sat.1 haben ja jeder hat so seine, oder die ganzen TAF-Moderatoren und so. Die haben alle so diese völlig austauschbaren, fremd eingekleideten, breitbeinig stehenden Schmalzlippen, die irgendwie mit ihren Moderationskarten sich da festklammern, damit so einigermaßen seriös aussieht, obwohl sie nur zwei Sachen zu sagen haben und die völlig austauschbar sind und kein Mensch schaltet wegen denen ein. Kein Mensch guckt das wegen denen. Also du könntest den am nächsten Tag austauschen und es würde kein Mensch wahrscheinlich merken. Und halt so einfach so, die auch so alles wegmoderieren. Die, auch so ein Jörg Pilawa oder so. den ich ja früher eigentlich dachte ich so, das ist ein sympathischer, so ein ganz, ganz smarter Kerl und jetzt ist der hier der Quiz-Onkel und macht hier, ist doch alles, oder hier, wie heißt denn der von RTL, der seit 100 Jahren, der aussieht, als ob er jede Nacht im Solarium schläft.
Hugo Egon Balder?
Nee, auf den lasse ich nichts kommen. Okay. Hugo Egon Balder ist eine Legende, Alter. Nee, wie heißt der hier, der Daily Talk Spacko, ey. Wie heißt
der? Gibt's noch Daily
Geissen, Talk? Olli Geissen. Olli Geissen, ich wette mit dir, wenn der nicht eine halbe Stunde im Make-up ist, wenn dem das Make-up runterziehst, dann sieht der aus so wie dieser Typ, der die Bundeslade öffnet bei Indiana Jones 1, weißt du? Wo die Augen so reinschmilzen und so.
Die sitzen alle in der Jury, ich schwör's euch.
Ja, ist mir egal, da kriegen wir den Preis halt nicht.
Aber warum, diese Folge
diese
rein.
Seelenlose, der sitzt seit 20 Jahren. Hallo, heute haben wir mal hier die 80er, aber und guck mal, wer da ist, die Marie. Hi Marie, wie ist denn so? Schön, hallo, halt die Presse, Spasti, fick dich. So, ohne Scheiße, krieg ich die Krise.
Muss ich das auch piepen wieder?
Ja, nein, du musst nichts piepen.
Schneid mich doch einfach raus aus dem Podcast, Mann.
Satire darf alles, haben wir doch gehört.
Nee, ey, ich mag einfach Leute mit Ecken und Kanten. Ich mag wirklich das so.
Wenn wir deswegen den Podcastpreis nicht bekommen, ich schwöre euch, Leute, dann möchte ich, dass ihr alle eine Flagge von uns im Hintergrund Profilbild bei Facebook habt. Just wie Podcast ohne richtigen Namen.
Jetzt, das war zu, das geht nicht, da stehe ich nicht. Ich distanziere mich von diesem Scherz. es ist leider so, ist ein bisschen haten jetzt, aber ihr wisst, was ich meine, was für ein Typ, Moderator.
Ich muss noch mal kurz eine Anmerkung machen, weil wir beim letzten Mal gegen Ende des Podcastes entschuldigten wir uns ja quasi dafür, dass der Podcast verzögert sei und scherzten ein wenig darüber, nur um prompt denselben Podcast, also diesen Podcast, auch verzögert zu veröffentlichen. Das war nicht unsere Absicht. Das war ein Fall von, wenn man vom Teufel spricht, kommt er gerannt. Wir haben halt unsere nächtlich... Wollen wir das eigentlich mal ändern? Diese Uhrzeit ist total kacke eigentlich, oder? 0 Uhr?
Aber da beginnt nun mal der neue Tag.
Ja, da beginnt der neue Tag, was aber auch heißt, wir sind eigentlich üblicherweise im Bett.
Naja.
Aber dann
also
von
wir
unseren
zwei
fangen,
schon mal nicht.
Ja, wir nicht.
Fangen gerade an zu arbeiten.
Und Jochen, ich glaube halt, und da könnt ihr uns ja auch gerne mal Feedback da lassen, viele Leute stehen morgens auf und hören das dann auch auf dem Weg zur Arbeit. Da muss der Podcast ready sein, meiner Meinung nach. Okay. Der Podcast muss da sein, wenn das Bedürfnis entsteht. Und das ist, glaube ich, morgens.
Und viele warten ja auch, bis es 0 Uhr wird, vom Mittwoch auf Donnerstag und bleiben extra so lange wach.
Das wage ich jetzt wiederum zu bezweifeln, dass jemand auf unseren Podcast wartet.
Ich glaube, die sind wach einfach.
Oder so.
Das sind so Menschen, die Etienne und ich, die einfach zu dieser Zeit wach sind.
Apropos, das finde ich übrigens immer lustig, dass ich teilweise schreibe ich um 3 Uhr nachts dem Georg noch eine WhatsApp-Nachricht, sie kriegen 10 Sekunden später eine Antwort. Das gibt mir, ganz ehrlich, das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Da habe ich dann das Gefühl, ich bin nicht allein auf der Welt.
Ich habe in der Zeit, wo ihr euch WhatsApp geschrieben habt, was geträumt. Ich bin heute Morgen aufgewacht, ne? Und ich habe einen Brief von meiner alten Firma, wo ich meine Lehre gemacht habe, als Energieelektroniker, Fachrichtung, Betriebstechnik bekommen.
Moment, hast du das jetzt geträumt?
Ich hatte das geträumt.
Du hast geträumt, dass du den Brief bekommen hast.
Ich habe geträumt, dass ich den Brief bekommen habe. Der Inhalt dieses Briefes war, sehr geehrter Dominikus, wir haben mal nachgerechnet, Sie müssen noch so und so viele Tage und so viele Stunden abarbeiten, die wir noch hier in der Buchhaltung, die Sie noch nicht abgearbeitet haben. Also
wow, also ich sehe einen Film, ich sehe eine HBO-Serie.
Also ich bin also habe ich auch praktisch den Brief gelesen und bin 30 Jahre, nachdem ich da nicht mehr arbeite, musste ich also noch
den Job antreten
für ein paar Stunden und ein paar Tage und bin da hingegangen.
Du bist im Traum?
Nicht bewusst.
Ich bin im Traum nochmal arbeiten gegangen und habe mich da vorgestellt, ja hallo, ich habe vor 30 Jahren hier eine Lehre gemacht, ich habe aber noch so und so viele Stunden und Tage hier zu arbeiten, was muss ich denn machen? Und alle gucken mich halt völlig bescheuert an.
Die Frage ist ja, wie kann man das deuten?
Weil ja, deshalb teile ich das mit euch.
Als Schultraum, ich habe als, dass ich noch in die Schule muss und irgendwelche Kurse noch zu Ende machen, habe ich immer wieder mal. Aber das ist wohl auch einer der häufigsten Träume, habe ich neulich irgendwo gelesen, dass man wieder in die Schule muss.
Aber das sind, in beiden Fällen würde ich jetzt mal als Dr. Sigmund Gade, würde ich sagen, das sind nicht abgeschlossene
Themen. Aber die Schule ist abgeschlossen.
Ja, aber nicht emotional vielleicht. Mhm. Wie fühlt sich das für euch an?
Vielleicht, ich glaube, ich habe vielleicht doch einen tiefen Drang zurück zu meinem Ursprung. Vielleicht
das ist
zu einer
Ursprung,
vielleicht
zu Anlagen, Elektronik.
Ein tiefen Drang zurück zu meiner Kernkompetenz, die ich eigentlich habe. Also ich glaube, möglicherweise bin ich falsch im Job und muss dann doch zurück. Mhm. Versteht ihr?
Zu deiner Kernkompetenz.
Mhm. Ja.
Das Problem, wenn ich mich dafür entscheide, jetzt den, also den dritten Berufswunsch, also wieder zurück zu, ich habe keine Ahnung mehr. Also ich kann das Ohmsche Gesetz noch und müsste vielleicht nochmal eine Lehre dran machen dann.
Was ist das Ohmsche Gesetz?
R gleich U durch I. Nee, warte mal. Der Widerstand ist, also das ist, drei Größen gibt es. Widerstand, Spannung und Strom. Strom wird in Ampere gemessen, Spannung in Volt und der Widerstand in Ohm. Und ich meine, Widerstand ist gleich Spannung durch Strom.
Ich kenne
Uri. U gleich R mal I, glaube ich.
Ich kenne nur das Eddische Gesetz. Das heißt, Widerstand ist zwecklos.
LOL! Warte mal, Moment mal,
Georg. Naja, okay, den schneiden wir raus. Der war echt so schäbig.
Uri?
Unangenehm.
Ja.
Das ist doch das Ohmsche Gesetz.
Ja.
Okay.
U gleich. Also ich kenne es so umgestellt, dass also U gleich R mal I, aber das kann man dann auch
U gleich R mal I, genau.
Umstellen.
Also ist, ja, dann habe ich doch U recht. R, ne? Dann habe ich doch weiß recht. Nicht. R ist gleich U durch I. Ja, U durch I.
So, ich gehe jetzt mal kurz.
R ist gleich U durch I. Ja,
das müsste hinkommen. Gut, dann weiß ich das oder? Zumindest noch, ja.
Könnt ihr noch die binomischen Formeln?
Oh, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat?
Ist das nicht der Satz des Pythagoras?
Gut aufgepasst, ein Test. Binomische Formel, was war das denn nochmal?
Das war A plus B in Klammern.
Oh Gott, hör auf.
Mal A minus B in Klammern.
Ah, da gibt es verschiedene. Scheiße. Ich weiß es auch nicht mehr.
Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie. Oh Gott.
Links und rechts muss auf alle Fälle 0 ergeben.
Was?
Das ist auch irgendwas aus der Mathematik.
Ey, das ist auch so irgendwas krass aus der Mathematik, richtig. Wie Einstein schon sagte, links und rechts muss auf alle Fälle 0 ergeben. Das berühmte Gesetz.
Ja, Leute, das ist so schlimm. Wenn ich in die Schule müsste.
Wie war das mit der Kernkompetenz?
Herr Einstein, woher wissen Sie das? Das ist irgendwas aus der Mathematik.
Ja. Das ist hier das Gesetz.
Ich weiß noch, warte mal, was gibt es noch? Es gibt hier Tangente, dann gibt es Cosinus, Sinus, Linus.
Sinus, Linus?
Ach, wie hieß denn das?
Also das ist ja, irgendwann gehen unsere Kinder ja in die Schule und da muss man ja zumindest den Anschein so tun, als hätte man es drauf,
das ist
oder?
So krass.
Wie kommt man denn dann, wenn die plötzlich in der 9, 10, ja, 11 dann, und dann?
Das ist der Moment, wo du plötzlich Nachhilfelehrer so bezahlst.
Ja.
Es gibt keine Nachhilfelehrer für die ersten zwei Klassen.
Hm. Ja. Das ist vielleicht eine Marktlücke.
Nein, es gibt diesen Markt nicht.
Aber man muss den Leuten nur sagen, hey, ihr braucht das, verstehst du? Dann werden die grübeln, nachdenken, okay, eigentlich haben sie recht.
Aber es ist wirklich so, dadurch, dass die Kinder jetzt, also in meinem Fall der Große in der Schule ist und jetzt gerade lesen lernen zum Beispiel, merke ich mal, wie beschissen schwer die deutsche Sprache ist. Das ist wirklich unfassbar kompliziert, teilweise so Sachen irgendwie zu erklären, warum die so sind, wie sie sind. Und weil das teilweise auch wirklich keiner Logik. Also teilweise was deutsche Grammatik oder nicht Grammatik, sondern einfach Rechtschreibung so einer Willkür folgt, dass es unfassbar schwer sein muss für sozusagen Ausländer oder weiß ich nicht, für einfach fremdsprachige Menschen die deutsche Sprache zu lernen. Hm. Also viel, viel schwerer als für uns zum Beispiel Englisch oder Englisch, ja gut, Englisch ist sowieso easy, aber andere Sprachen zu lernen, weil allein mit den verschiedenen Artikeln, gut, die Franzosen haben das auch, aber das ist schon alles
nicht nachvollziehbar. Ich hatte Französisch in der Schule.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich kann aber auch nichts mehr.
Ça va?
Je ne comprends rien. Das heißt, ich verstehe nichts.
Aber da kannst du doch was.
Je ne comprends oder je ne compris. Ich habe nichts verstanden. Schule, ja. Großes Thema.
Aber das wird wirklich ein Thema, wenn dann die Kinder in ein Alter kommen, wo du nicht mehr einfach mit deinem Basic-Wissen, also 3x4 kann ich auch noch am Taschenrechner rechnen, aber dann wird es schwer.
Leute, kennt ihr das, wenn man so Menschen begegnet auf Twitter oder in sozialen Netzwerken allgemein, mit denen man so komplett nutzlose Unterhaltungen führt?
Spielst du etwa auf deine seit zwei Wochen laufende Unterhaltung an über die Art und Weise, wie man verneinte Fragen bei unseren Rätseln stellt?
Oh Gott,
stellt?
Das ist auch schlimm genug. Da schaltet es ja bei einigen Leuten komplett das Gehirn aus.
Ich habe euch mittlerweile auf stumm geschaltet, weil ich nicht fassen konnte, dass ihr seit einer Woche darüber diskutiert.
Aber unter anderem geht es mir um zwei Diskussionen, die ich hatte. Und das eine ging um die Gegensprechanlage, die bei uns jetzt ausgewechselt wurde. Ich habe euch erwähnt, diese Gegensprechanlage, ne?
Gott.
Die wenn man bei mir klingelt und danach beim nächsten klingelt, mich komplett stumm schaltet, mir die Möglichkeit des Interagierens nimmt. Aha. Das ist nicht so geplant. Und deswegen, weil sie kaputt war, ist es jetzt auch ausgewechselt worden und jetzt funktioniert das wieder richtig. Es waren Leute da, die felsenfest behauptet haben, das muss so sein wegen Datenschutz. Dann erklärst du ihnen, das ergibt keinen Sinn. Und wenn dem so wäre, dass das so sein muss, dann wäre es doch so, dass alle Gegensprechanlagen funktionieren. Tun sie aber nicht. Meine tut es und noch keine andere in irgendeinem Haus, wo ich je gewohnt habe, hat das gemacht. Und sie sind trotzdem der Meinung, nee, das muss so sein. Das ist richtig so. Und das geht noch. Also das ist nervig, aber das ist noch harmlos. Und dann so eine Mischform von Leuten, die es A besser wissen und B sich irgendwie immer so ein Fleißbienchen ans eigene Revier heften, indem sie in so einem Kommentar mitteilen oder durchsickern lassen, dass sie selbst moralisch überlegen sind. Kennt ihr die?
Zum Beispiel,
du sagst irgendwie irgendwas, du postest irgendwas, was du dir irgendwas, was du gemacht hast oder gekauft hast oder so. Ich weiß, ich habe mal irgendwie so ein Fleischwurstring gekauft und einfach ein Foto von diesem Fleischwurstring gepostet. Und dann gab es als Kommentar, glaube ich, worüber hat sie sich nochmal beschwert? Darüber, nicht, dass es Wurst ist. Also das wäre Nummer eins gewesen, ne? Dass es ein tierisches Produkt ist. Nee, dass es beim Discounter gekauft ist und dass dieser Fleischwurstring in einer Plastikverpackung war. So diese Art von Beschwerde, ne? Um zu zeigen, ich bin da eine Stufe drüber, ich mache sowas nicht. Oder ich weiß, ich habe mir mal so ein Kaffeefilter-Dings gekauft, also wo man, was du auf so eine Tasse oder ein Kännchen setzt, dann kommt so ein Papierfilter rein und dann gießt du dir darin halt einen Kaffee auf. Und da gab es dann die Beschwerde, dass das Ding aus Kunststoff ist, denn das würde ja dazu führen, dass sich Mikroplastik abreibt davon. Mhm. Wo ich mir dachte, okay, das scheint ein unglaublich realistisches Problem zu sein. Wir können das Ding nach 140.000 Anwendungen ja mal wiegen und ausrechnen, wie viel 0,00002 Gramm Mikroplastik dadurch in die Umwelt geraten sind. Mhm. Und dann noch diejenigen, die irgendwas behaupten, was keinen Sinn ergibt, dann sagt man, okay, das ergibt keinen Sinn, was du sagst, die aber felsenfest dabei bleiben.
Das kenne ich schon.
Habt ihr schon erlebt?
Nee, sowas habe ich
noch nie erlebt. Nee. Ich erinnere mich daran, dass wir irgendwie... Es ging irgendwie wieder um den Park und ich weiß gar nicht mehr, was ich da geschrieben hatte. Irgendwas davon, dass ich im Park war und irgendwas mit Hundehaufen oder irgendwas in der Richtung. Und dann schrieb einer, dass Bekannte von ihm wohl mal in einem Park etwas aufgehoben hätten, was sie für Ingwer gehalten haben. Mhm. Hört zu, sie haben im Hundepark etwas aufgehoben, was sie für Ingwer gehalten haben im Winter.
Eine helle Wurst wahrscheinlich. Bitte? Eine helle Hundewurst.
Richtig. Und haben das dann tiefgefroren auf die Heizung gelegt, wie man das nun mal so macht, wenn man im Hundepark Ingwer aufhebt. Mhm. Auf die Heizung. Und dann hat das eine Riesenschweinerei gegeben, weil es war wohl Hundekacke.
Die geschmolzen ist auf der Heizung.
Und dann dachten halt, das ist eine unglaublich glaubwürdige Geschichte. Du möchtest demjenigen jetzt aber nicht sagen, das ist die erfundenste Geschichte der Welt, weil vielleicht hat es ihm ja jemand so erzählt. Das kann ja immer noch sein, dass die Geschichte zwar erstunken und erlogen ist, aber von jemandem erzählt wurde und man das dementsprechend nur weitergibt, dass man nicht derjenige ist, der diese Geschichte selber erfunden hat. Weil ich mir halt denke, wer zur Hölle geht durch einen Hundepark, hebt etwas, sieht dort irgend so ein braunes Stück liegen und denkt sich, vermutlich Ingwer.
Da mache ich mir einen Tee.
Guckt sich das nicht weiter an.
Steckt und es
legt in
die
es dann
Tasche.
Bei sich auf die Heizung, nur um dann festzustellen, Mensch, war doch kein Ingwer, war Hundekacke. Macht ja niemand eigentlich. Und dann, ich zweifelte das also ein bisschen an und sagte dann so, okay, aber wer bitte geht in einen Hundepark und hebt dort etwas auf, was er für Essen hält? Und dann kommentierte das ein anderer, ja, das machen sehr viele Leute. Es ist nicht jeder so ein Fan von der Wegwerfgesellschaft. Weißt du, dieses beides mit drin, ne? Irgendwas erfunden und dann die moralische Überlegenheit, mir, gerade mir, als jemanden, der so als wäre ich irgendwie so ein dekadenter Typ, der den Bezug zum Leben verloren hätte und nicht mitbekommt, dass der normale Mensch im Gegensatz zu mir selbst in meinem König der Ludwig der 16. Sonnenschlösschen oder so, jeder andere läuft offenbar durch einen Park und hebt etwas auf, was er für Lebensmittel hält. Mhm. Ich so, okay, das ich wage das jetzt mal zu bezweifeln, dass extrem viele Leute irgendwo von der Straße Dinge aufheben, die vielleicht Lebensmittel sein könnten. Nee, das machen ganz, ganz, ganz viele Leute. Und man solle doch irgendwie, ich solle doch dann auch mal gerade so bei der Nachkriegsgeneration nachfragen. Da wäre das üblich. Das ist interessant, dass du das sagst, weil meine Eltern sind Nachkriegsgeneration und quasi alle Eltern von allen meinen Freunden sind diese Nachkriegsgeneration. Niemand von denen läuft über die Straße und hebt Hundescheiße auf, weil er die für Essen hält.
Das stimmt jetzt nicht. Also wir haben bei uns den Family Sonntag für uns mittlerweile entdeckt, 14 bis 16 Uhr. Da gehen wir in verschiedene Parks und sammeln da generell alles auf, von Hundekacke, Kronkorken, manchmal auch abgeknickte Grashalme. Also wenn das Gras, da gibt es ja auch teilweise welche, die sind auch nicht so ganz gerade gewachsen, die rupfen wir dann raus und geben einem neuen Grashalm die Chance, dort auch zu bestehen. Deshalb finde ich das jetzt ein bisschen blöd von dir, dass du das jetzt so ins Lächerliche ziehst, Georg.
Vor allen Dingen, wenn er halt gesagt hätte, dass die Leute durch den Park gehen und dort irgendwie Pfandflaschen sammeln oder so, hätte ich gesagt, okay, klar, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das jemand macht. Auch wenn es nicht viel Geld gibt, aber guckst du halt mal nach, ob da Leute abends ein Bierchen getrunken haben und ob du da ein bisschen Geld zusammenbekommst. Und dann ging es halt irgendwie noch, also auch die Vorstellung, dass es ausgerechnet Ingwer sein müsste, weil wenn man jetzt sagen würde, das sind so irgendwelche Grundnahrungsmittel, die man sich von irgendwoher besorgt, auch wenn man die Gefahr eingeht, dass sie verdorben sind. Aber ausgerechnet Ingwer, ist ja nicht so, als ob du irgendwann mal da sitzt und dir denkst, Mensch, ich könnte jetzt Leitungswasser trinken, aber ich brauche Ingwer. Und diese 49 Cent für 100 Gramm Ingwer spare ich mir, vielleicht finde ich ja im Park welchen. Und so ging diese Diskussion dann weiter. Und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit meines Lebens ich mit solchen und ähnlichen Inhalten schon verbracht habe, wie Leuten, die mir erklären wollen, dass eine kaputte Klingel so gedacht ist wegen des Datenschutzes oder die Nachkriegsgeneration durch einen Hundepark läuft, um gefrorene Kacke aufzusammeln, weil sie für Ingwer hält.
Georg, keine kurze Frage. Wenn du da mit den Leuten in Diskussion trittst, ist das nicht aus deiner Sicht ein bisschen Zeitverschwendung? Warum machst du das?
Im Nachhinein denke ich mir, weil jedes Mal denkt man ja, das ist so unglaublich bescheuert. Wenn man nur kurz darauf hinweist, wie absurd das ist, muss das demjenigen ja irgendwie einleuchten. Und das ist dann offensichtlich die letzte Antwort. Der denkt sich, stimmt, da habe ich nicht so richtig nachgedacht.
Mhm. Aber also,
das ist nie so.
Ich muss jetzt sagen, ich höre das zum ersten Mal, dass es Idioten auf Twitter gibt. und das finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen schockierend. Und da muss ich jetzt auch mal überlegen, ob ich da dann überhaupt noch weiter sein möchte. Weil ich habe die Mission, möglichst jeden Idioten auf der Welt, das sind nur 2-3, zu finden und zu bekehren. Das ist meine Mission und ich bin optimistisch, dass mir das gelingen wird. Ich mache das über überragenden Humor übrigens.
Ihr klingt übrigens total blechern gerade bei mir.
Wir klingen hier super. Und also du auch.
Ist schade.
Ehrlich? Immer noch?
Ja, die ganze
immer
Zeit.
Immer noch, Georg, klinge ich vielleicht blechern?
Ja, so ein bisschen. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt.
Also wir hören hier ausnahmsweise alles.
Ich habe eine Frage an
euch. Wenn ihr mich hören könnt, ist ja gut. Ihr nehmt ja auf und nicht ich, dann ist das ja in Ordnung.
Ich habe eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Ich gehe mir jetzt weg vom Twitter, ich hoffe, das ist okay. Ich war eben Autowaschen. Kommt manchmal vor.
Das ist mir aufgefallen, du bist ja eben an mir vorbeigefahren und hast gehupt. Und da habe ich gedacht, wow.
Und da habe ich so gesagt, guck mal, fällt dir was auf?
Ich verstehe euch, ich verstehe euch quasi gar nicht. Versuch mal, ob wir hier in den Discord-Server wechseln, ob das dann besser ist. Ich krieg nur Blech von euch
zurück. Dann mach mal kurz Pause.
Okay, dann machen wir jetzt mal eine Pause und sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder.
Also du wolltest weg vom Thema Twitter und was anderes.
Ja, Autowaschen war Autowaschen. Ich habe heute mein Auto gewaschen und eine Sache ist mir bei diesem Autowaschen nicht ganz klar. Man wird oft gefragt, haben Sie einen Heckscheibenwischer? Und dann kriegt man so ein Plastikkondom für den Heckscheibenwischer. Was macht das? Also, wofür ist das?
Tatsächlich eine ganz gute Frage. Ich überlege gerade, was
das ist. Keine Ahnung.
Ich ziehe den immer drüber. Mach mir nie Gedanken. Heute habe ich mal Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen. Weil ich stand da so rum. Vor der Waschanlage, wenn diese Tür zugeht und man in dem Raum.
Ich weiß es.
Ja.
Damit der nicht verschmiert. Damit da nicht irgendwelche Sachen da reingeflitscht werden, die da nicht rankommen von der Waschanlage. Boah, das Geklicke macht mich wahnsinnig.
Welche Sachen könnten das denn sein? Wasser?
Ja,
Schaum?
Ja.
Aber das geht ja auch auf die Scheibe, das schließe ich jetzt aus. Ich hatte schon überlegt, kann es sein, dass sich dieser Wischmob verfängt in dem Scheibenwischer und den dann abreißt? Aber vorne habe ich ja auch welche. Vorne brauche ich es ja nicht. Also warum fragen die immer nach einem Heckscheibenwischer?
Die machen das auch immer, bei mir machen die den immer einfach dran, ohne zu fragen.
Die machen den dran?
Ja, so ein
Achso, wenn du in die Waschstraße fährst.
Ja, in die Waschstraße.
Ich bin in eine Waschanlage, wo man das selber machen muss. Aber wofür? Ich bitte, ich brauche Hilfe.
Das ist eine sehr gute Frage.
Seht ihr, manchmal sind die Themen liegen auf der Straße und man weiß einfach nicht, man macht es einfach, weißt du? Ich mache es einfach und sage, ich hätte schon bestimmt 400 von diesen Dingern sparen können.
Ich war in der Waschstraße hier in Hamburg, die ist mega, da fährst du rein, dann kommt dein Auto auf so einen riesen Laufband und du steigst quasi aus und dann werden die Türen und so aufgemacht, du nimmst allen möglichen Müll oder so, tust in so eine Kiste und dann haben die so verschiedene Stationen, das Auto wird quasi fortwährend auf diesem Laufband so gezogen und dann kommt das an verschiedenen Leuten vorbei und die machen verschiedene Parts sauber. Also dann gibt es ja den Türenputzer, den Kofferraumputzer, den Rückbanksauger und wenn das Auto quasi am Ende, du gehst dann so rechts vorbei, trinkst ein Käffchen und vorne, wenn das Auto vorne ankommt, ist es von innen top sauber gemacht.
Sind die wirklich gut?
Das ist sensationell. Also es ist wirklich sensationell.
Und egal, wie das Auto aussieht?
Naja, du musst natürlich alles, was irgendwie frei rumfliegt, nimmst eine Kiste und, weiß ich nicht, Cola, Flaschen und so, kommt in die Kiste, damit die da saugen können und so.
Okay, angenommen, ich habe alles freigeräumt, aber du weißt ja ungefähr, wie es bei mir im Auto aussieht, mit so verkrümelt.
Ja, das machen die alles sauber. Ich habe das einmal bislang gemacht, weil ich wissen wollte, wie das dann aussieht. Das kostet, glaube ich, 10, 15 Euro und das Auto sah aus wie fucking neu. Ich war unfassbar begeistert davon.
Das muss ich machen.
Also wirklich sensationell. Und
dann kann man ja zweimal hintereinander fahren oder so, wenn das zu dreckig ist vielleicht.
Du kannst auch einfach Feuer legen in deinem Auto, das glaube ich.
Boah, ich weiß noch, als ich das erste Mal mit meinem Auto, was Automatik hatte, hatte früher mal Gangschalter, in diese Waschanlage gefahren bin und am Ende muss man ja den Gang wieder reinmachen und ich wusste nicht, wie das geht. Also das Auto geht ja aus und dann sagt er, machen Sie auf, nicht auf Parken, sondern auf Neutral. Und ich war halt noch nicht so in dieser Automatikgeschichte drin und bin dann voller Panik über diese Puckel hinten in der Ausfahrt gefahren, weil ich gedacht habe, ich krieg den Motor gleich nicht mehr aus. Hab den Motor heimlich angemacht und dann brumm über die Dinger gefahren.
Ist immer ein bisschen aufregend, oder? Wenn man aus einer Waschanlage rausfährt, dieses Tor ist noch zu, oder? Und man denkt immer so,
Und hinter einem weiß man ja, da kommt der Nächste.
Da kommt direkt der Nächste. Was? Wenn ich jetzt nicht Gas gebe, dann, Habt ihr in der Fahrschule, wir haben ja das letzte Mal über Fahrschule und so geredet, habt ihr damals auch gelernt, mein Fahrlehrer hat damals gesagt, wenn du aus der Waschanlage kommst, musst du immer die Bremsen ein bisschen schleifen lassen, damit die trocken werden. So ein Shit hat er mir beigebracht. Mache ich heute noch, wenn ich aus der Waschanlage.
Ist das so oder ist es wieder sowas, was man blödsinnigerweise irgendwann mal beigebracht bekommt, was totaler Unsinn ist?
Ich habe keine Ahnung, aber was so Autowissen angeht, bin ich der Meinung, dass Fahrlehrer der Shit sind. Die sind so, der kannte jede Scheißstraße in Frankfurt am Main. Der wusste genau, um wie viel Uhr, wo die Ampelschaltung, wie ist, wo welcher Stau, wie viele Autos an der Ampel. Der hat das auch irgendwie 40 Jahre oder so gemacht. Das sind so fucking Experten, was so gewisse Sachen angeht. Fahrlehrer haben eine Menge Wissen. Natürlich in einem sehr spezifischen Gebiet. Ich würde jetzt nicht unbedingt nach Aktien, Kursen oder so fragen, aber so was so den Verkehr und Schleichwege und auch das Auto in Standhaltung und so angeht, da sind die meistens sehr, sehr gut informiert. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass da was dran ist. Weiß es aber auch nicht, ist ja auch schon ein Weilchen her.
Kann ich euch mit noch einer Geschichte belästigen, die mir auf dem Herzen liegt?
Ja,
oder habe ich dann zu viel Redeanteil?
Labe, ach Quatsch.
Also ich habe, gestern stand ich in der Küche und habe mit meiner Frau, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, habe sie einfach gefragt.
Hast du dir Notizen gemacht und deine Frau angemault?
Nein. Ich habe gefragt,
das ist schon mal gut.
Sag mal, ich habe zu ihr gefragt, was spricht eigentlich dagegen, dass wir mal Froschschenkel essen? Also es war so ein spontaner
Froschschenkel.
Wo ich gedacht habe, dann habe ich das mal reflektiert. Dann habe ich mal gefragt, Moment mal, es soll ja wie Hühnchen schmecken. Also ich habe mir das
gesagt. Wer?
Alf?
Viele. So, ich habe jetzt einfach so, wir essen ja viel.
Aber dann isst doch Hühnchen.
Ja. Ich das war jetzt wirklich nur eine, und dann habe ich nachgedacht. Und dann habe ich, die erste Reaktion war, ja, vom Geschmack her kann man das ja probieren, das kann ja nicht so schlimm sein. Wir essen ja auch Muscheln. das ist ja auch so ein wabbeliges Zeug. Oder wir essen ja viel, viel Krempel, wo man sagen kann, das Geschmackliche, der Grund, das nicht zu essen, kann es ja eigentlich nicht sein, weil wir essen Kühe, Schweine, wir essen ja alle Tiere. Und dann habe ich überlegt, kann es vielleicht ein Tierschutzproblem sein, dass die, ich weiß es nicht, man hört ja so, dass den bei lebendigem Leibe die Beine ausgerissen werden oder abgehackt werden und dass die unheimliche Qualen leiden.
Klingt für mich vor allen Dingen auch unglaublich ineffizient. Also ich meine, du hast ja noch nie dir gedacht, vermutlich, ich hätte mal Froschbrust gerne.
Ich möchte, bevor jetzt alle aufschreien, ich will das nicht machen. So, aber jetzt der Gedanke zu sagen, okay, das ist eine tierquälerische Scheiße. Und da habe ich so gedacht, Moment mal, aber ich esse auch Salami oder andere Sachen. Da werden ja auch Tiere eigentlich gequält oder geschlachtet und getötet. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Wir essen ja auch Hühnchen.
Aber was ist denn jetzt der Punkt?
Dass ich in der Küche stand, mir darüber... ist das eine Option für euch, dass ihr sagt, habt ihr irgendwas gegen Froschschenkel essen? Würdet ihr euch da Gedanken machen, euch informieren?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob irgendwas Besonderes damit zusammenhängt, mit dem Essen von Froschschenkeln. Woher kommen die Frösche?
Das habe ich mir gefragt, habe ich heute recherchiert.
Was macht man mit dem Rest des Frosches?
Genau.
Wird der Rest des Frosches verwertet?
Genau. Also, ihr merkt.
Also bei mir ist es einfach auch so, dass meine Assoziation mit Frosch ist einfach schon, dass es eines der ekelhaftesten Lebewesen ist, die es gibt.
Was?
Der Frosch.
Der Frosch?
Ja, mega ekelhaft.
Was findest du da ekelhaft?
Alles.
Dran? Ich finde die toll, das sind tolle Tiere.
Sind sie überhaupt Tiere?
So viel.
Ist der Frosch überhaupt ein Tier?
Kennst du eigentlich den Winkefrosch?
Den was?
Den Winkefrosch. Also es gibt einen kleinen, zierlichen Winkefrosch. Den gibt es vor allen Dingen in Südamerika.
Ist das jetzt ein Kinderbuch, was du vorliest?
Nein, das habe ich in einer Dokumentation gesehen. Alle Zuhörer bitte aufpassen. Das funktioniert nämlich so. Der quakt nicht, weil er nämlich an einem Wasserfall lebt. Und was? Wenn er zu seiner Geliebten etwas sagt, die auf der anderen Seite steht, oder zu seinen Freunden, dann macht er das mit Winkzeichen. Er streckt also praktisch sein Vorderbein aus und winkt. In bestimmten Formationen.
Und er spricht nicht, weil der Wasserfall zu laut ist.
Der Wasserfall ist zu laut. Das Quaken kann man nicht hören. Deshalb gibt es den Winkefrosch und der winkt. Nur mal so. Deshalb finde ich ja grundsätzlich die Spezies Frosch abzutun mit, das ist ein blödes Tier schon mal.
Ich habe nicht gesagt, es ist blöd, ich habe gesagt, dass es ekelhaft ist.
Okay,
es ist ein unfassbar, ein glitschiges Vieh, das teilweise im Sumpf ist und Fliegen oder andere Insekten frisst. Furchtbar ekelhaftes. Ekelhaftes Tier. Aber ich erinnere, gibt es ja auch diese Diskussion bei Pulp Fiction, wo Samuel Jackson mit John Travolta am Tisch sitzt und sie so darüber reden, warum man Schwein essen kann und nicht einen Hund. Und Samuel Jackson im Prinzip sagt, dass er noch nie ein charmantes Schwein sozusagen gesehen hat oder irgendwie so. Ich krieg's auch nicht mehr so ganz, das ist schon eine Weile her. Aber das ist natürlich ein großes Themengebiet. Aber generell finde ich, der Gedanke daran, ich hatte noch nie das Bedürfnis,
Froschschenkel zu essen. Ich auch nicht. Ich habe mir gestern nur die Frage gestellt, warum ist es jetzt meine Abneigung gegen diese
Frosch?
War das so? Genau. Oder weil ich glaube, dass die unheimlich gequält werden. Und das habe ich dann heute Morgen. Ja, tatsächlich. Ist so, also Finger weg von Froschschenkel ist erstmal die Quintessenz. Weil das nämlich
wird viele Leute jetzt enorm enttäuscht.
Weil zwei
Drittel. Wie viele Leute wir jetzt den Tag versaut haben.
Zwei Drittel dieser Frösche kommen tatsächlich aus.
Den fällt der Löffel gerade zurück in den Teller und die denken, fuck,
mein Froschschenkelmüsli, oh Gott. Das ist wirklich, die werden gequält. In Indonesien werden zwei Drittel kommen daher, habe ich beim Bund für Umwelt und Naturschutz gelesen. Ganz schlimme Sache. Und das Problem ist auch, der größte Teil dieser Viecher, der stirbt an Infektionen und so. Und denen wird auch noch bei lebendigem Leibe die Beine hinten abgehackt.
Moment,
also gar nicht gut. Der Rest wird weggeschmissen.
Und die sterben dann Infektionen, weil ich hätte halt gedacht,
weil die so in so Farmen leben, wo sich ganz viel Viren und Großteil stirbt schon in diesen Farmen, weil die Farmen irgendwie nicht sauber sind und die irgendwie Infektionen weiter und Krankheiten ganz schlimm.
Gibt es nicht Frösche, die man anlecken kann und dann wird man irgendwie, kriegt man
größer?
Einen Trip oder so?
Was? Kriegt man was? Einen Tripper?
Einen Trip. Irgendwie so, es gibt auch so irgendwie
so einen Rauschfrosch.
Ja, so einen Rauschfrosch gibt es.
Habe ich auch mal gehört.
Es gibt so Drogenfrösche.
Ich habe auch mal sowas gehört.
Die kannst du lecken und dann, das ist kein Scheiß, die gibt's wirklich.
Also wir haben viele.
Es gibt ja auch Pfeilgiftfrösche, wo du Gift aus dem, also gewinnst aus dem Sekret, was die da absondern. Warum soll es nicht auch Drogenanleckfrösche geben?
Mhm. Was ist das Weirdeste, was ihr je gegessen habt? So das wirklich, wo ihr sagt, ich kann nicht glauben, dass das überhaupt gibt als Essen. Gibt es da irgendwas? Also ich finde zum Beispiel, ich finde Oktopus.
Oh, lecker.
Finde ich schon irgendwie sehr strange. Weil irgendwann gab es mal einen Typen, der diesen Oktopus in irgendeiner Form im Wasser gesehen hat, gesagt, geil, da habe ich Bock, da mal reinzubeißen. Und das finde ich schon weird, weil der Oktopus weckt nichts in mir, wo ich sage, den hätte ich gerne in meinem Mund.
Aber na, ist es bei der Kuh anders?
Ja.
Also du gehst über die Weide und wenn du eine Kuh siehst, da hätte ich mal Bock reinzubeißen.
Eine Kuh ekelt mich erstmal nicht an.
Aber mit denen teilen wir den Lebensraum mit den Kühen. Also dass man da irgendwann mal sich gedacht hat, wie essen die mal, das...
Die Kuh finde ich jetzt per se erstmal nicht ekelhaft. Es gibt schöne Kühe, die kannst du, die haben Fell, die haben muskelhaft, die haben, die weiß ich nicht, die haben stramme
muskelhaft.
Beine. Muskelhafte Beine.
Muskelhafte Beine, ja.
Also die, ne, da ist, es gibt aber so Tiere, zum Beispiel Affe.
Ja.
Wenn man einen Affe essen würde, nicht schon fast ein Kannibale?
Ich glaube schon.
Oder? Ich meine, der ist doch der Sprung, wenn ein Schimpansen ist, kannst du mir nicht mehr sagen. Also
gibt es doch ja in asiatischen Ländern
Essen. Ich wette, wird alles irgendwo gegessen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es. Oder zum Beispiel bei uns in Deutschland ja total tabu, in anderen Ländern der Welt völlig normal Pferd.
Mhm. Aber rheinischer Sauerbraten ist auch Pferd.
Seriously?
Ja. Rheinischer Sauerbraten ist Pferd. Und du kriegst hier auch eine Pferdesalami in Deutschland.
Krass. Die killen einfach Pferde?
Ja.
Da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie ich das finde. Ja, weil ich bringe mich damit in moralische Bedrängnis, wenn ich sage, Pferd finde ich nicht okay, aber Kuh ist vollkommen cool.
Ja.
Ja, scheiß Thema.
Das ist
nicht
wirklich
einfach,
ein scheiß Thema. Tut mir leid, wir können wechseln.
Können wir nicht einfach sagen, es schmeckt lecker.
Was denn jetzt? Frosch?
Pferd. Nee, also nochmal Quintessenz, keine Frösche essen, nicht keine Froschschenkel essen. Ganz schlecht.
Mein Sohn fragt mich häufiger jetzt, wenn es irgendwie was zu essen gibt, wenn es Fleisch gibt, dann fragt er immer, ob das ein Tier war und was mit dem Tier passiert ist. Und das bringt einen immer in so in Erklärnot.
Meine Tochter kommt auch gerade drauf.
Und natürlich kann man das natürlich auch irgendwie rechtfertigen, dass das halt auch Teil der Natur ist, dass Tiere essen Tiere und wir sind auch ein Tier und essen auch Tiere. Man kann aber auch natürlich argumentieren, Tiere haben im Prinzip keine Alternativen dazu und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht diese ganze Diskussion führen, aber plötzlich ist man mit so Themen konfrontiert, zu denen man sich nie, zu denen man sich nie so richtig Gedanken gemacht hat. Und man stellt halt immer wieder fest, dass dass der Mensch halt schon auch ein Mensch voller Widersprüche ist. Ist im wahrsten Sinne des Wortes. Wie siehst du das, Georg?
Ja.
Okay.
Ja. Das ist halt wieder wieder eines von diesen Themen, wo sich Leute Ewigkeiten in belangloser Art und Weise die Köpfe einschlagen können, ob und warum denn nun wir dieses Tier nun essen oder nicht essen dürfen und sollten wir das? Und wenn wir es schlimm finden, ob man Hunde quält, warum wir dann ein Schnitzel essen und so weiter und so fort. Das ist wieder so eine Diskussion, die könnten wir, glaube ich, 3 Stunden lang in 2 Sonderfolgen führen, ohne zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Ich finde das, ja.
Dann hören wir doch auf damit jetzt. Und
lass mich raten, du willst wieder zum Quiz überleiten, Jochen. Bist du mittlerweile der Quiz-Überleiter oder was? Jedes Mal? Ich merke das schon, so jedes Mal.
Also immer so 55, 60, nach 60 Minuten.
Ja, aber lass doch mal was ein, lass doch mal gucken, wohin das Abenteuer führt. Du weißt doch gar nicht, was alles noch passieren kann.
Hatten wir den Leuten denn jetzt schon mal endlich gesagt, die sollen für uns voten? Die Message hatten wir jetzt noch nicht rübergebracht, ne?
Ja, aber das kam ja rüber am Anfang mit dem Podcastpreis. Ich habe mir eine Fahrradpumpe gekauft.
Wow.
Das ist also eine Standpumpe. Cool. Also
eine Standpumpe.
Wo sich so draufstellt. So
das ist sehr gut. Meine ist nämlich kaputt. Ich hatte auch so eine. Und die sind fantastisch, diese Standpumpen.
Ja, weil mein Fahrrad dauernd Luft verliert. Und ich habe nur so eine kleine...
Da muss man auch den Reifen reparieren.
Naja, das verliert jetzt nicht so Luft, aber so über... Wenn es jetzt so 2 Wochen in der Wohnung steht... Dann ist es halt nicht mehr so ganz.
Aber das ist ja normal beim Fahrrad. Da.
Ja, ich habe auch nie gesagt, dass es nicht normal ist. Ich habe nur gesagt, dass das passiert. Und,
ich habe das noch nie Fahrradfahren sehen, tatsächlich. Fährst du damit jetzt?
Ja, mit Stützrädern. Habe ich so zwei Stützräder. Nee, ich will, wenn es jetzt, momentan ist es mir zu kalt, aber wenn es jetzt so ein bisschen wärmer wird, will ich komplett auf Fahrrad umsteigen. Ich muss ja was tun.
Gar nicht mehr Auto?
Und dann willst du
ja. Ja, also zum einen habe ich mittlerweile so einen Abfuck, hier habe ich ja letztes Mal schon erzählt, mit Parkplätzen. Und zum anderen, also ich fahre ja, wenn dann eh nur zur Arbeit oder so, also keine Ahnung, selbst zum Basketball könnte ich easy mit dem Fahrrad fahren. Das ist alles, das muss man nicht mit dem Auto fahren. Und da ich ja auch ärztlich angewiesen bin, sozusagen mehr mich zu bewegen und mehr Sport zu machen und so, denke ich mir, das sind ja dann eigentlich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Es gibt wenig Argumente, die dagegen sprechen.
Doch gar nicht eigentlich, das haben wir gar nicht mehr aufgeklärt, eigentlich, was aus der Fettleber geworden ist und die Folgen sind, ne?
Ja, also es ist erstmal so, dass ich auf jeden Fall keine Autoimmunerkrankung habe. Das war ja eine von den Optionen, sondern
Befürchtungen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich das habe, weil ich einfach mich katastrophal ernährt habe mein Leben lang, und das überrascht mich, also dieses Ergebnis überrascht mich nicht. Was eigentlich eher überraschend ist, dass ich nicht nach außen hin fett bin, sondern
in ja, das ist nur ja, nach das innen. Ist der Punkt, weil es gibt doch so viele Leute, die sich richtig scheiße, Jochen und ich haben uns ja vermutlich auch unser Leben lang nicht gigantisch gut ernährt und andere Leute auch nicht, die das Problem nicht haben, bei denen man es aber viel eher halt äußerlich sieht.
Was? Ja gut, bei Jochen ist natürlich einfach auch eine Bierwampe.
Nein, das meine ich jetzt nicht im Jochenspitzel, aber allgemein halt Leute, bei denen man halt wirklich sehen kann, dass sie sich nicht besonders gut ernährt haben.
Also zum einen haben ja auch viele Leute, ohne es zu wissen, eine Fettleber, und zum 30% anderen
30% hast du gesagt, ne?
40% oder so, ja. Und zum anderen muss man natürlich sagen, ich glaube, dass ich schon nochmal ein Spezialfall bin, weil ich auch durch meinen Lebensrhythmus und die Art und Weise, wann ich esse, wie ich esse, schon sehr einseitig, also ich kenne wenig Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, die so beschissen sich ernährt haben wie ich. Es gibt natürlich Leute, die jeden Tag bei McDonald's sitzen oder so. So ist es bei mir nicht. Aber einfach, dass ich fast nur Kohlenhydrate, fast nur Fleisch gegessen habe und dann auch noch regelmäßig, sage ich mal, Fressattacken zu absoluten Unzeiten gekriegt habe. Also das ist ja für mich keine Seltenheit gewesen, dass ich eine Tafel Schokolade auf dem Nachttisch hatte und nachts quasi im Tiefschlaf, und das ist kein Scheiß, im Tiefschlaf, sozusagen auf den Nachttisch gegriffen hat. Meine Frau ist ja immer vom Gekruschpel der Schokoladenpackung wach geworden. Und dann immer jede Nacht schrusch. Und dann habe ich mir da einfach nochmal so zwei, drei Schokoriegel während des Schlafens reingeballert. Also ich habe schon echt mich ungesund ernährt, würde ich sagen. Und ja, jetzt ist es halt einfach so, dass ich habe seit zwei Wochen habe ich die Ernährung komplett umgestellt. Hab am Freitag jetzt nochmal ein Ernährungsberatungsgespräch bei der Ärztin, weil mich das auch enorm stresst. Fällt mir echt schwer, muss ich sagen. Fällt mir echt schwer mit der Ernährung.
Was fehlt dir denn?
Wenn man das 40 Jahre lang so macht oder, ja, ne, oder 35 oder so.
Ist das so, dass du Heißhunger auf irgendwie Burger oder Pommes oder sowas kriegst?
Ja, nicht nur das. Es ist eher so, dass ich soll ja wirklich weitestgehend auf, oder was heißt weitestgehend? Ich muss auf jeden Fall massiv Kohlenhydrate und Zucker reduzieren.
Also so Kartoffeln.
Und das ist halt, wenn ich so angeguckt habe, also sie hat mir dann so quasi auch eine Liste gegeben an Sachen, die ich nicht mehr essen soll. Und es waren halt einfach 95% von dem, was ich gegessen habe. Das heißt, wenn das erstmal weggestrichen ist, dann ich stand im Supermarkt und ich wusste überhaupt nicht, was hat denn hier keine Kohlenhydrate oder was? Und dann jedes Mal, wenn ich was aus dem Regal genommen habe und gesagt, das ist doch eigentlich bestimmt gesund, und dann habe ich drauf geguckt und so, das war genau nicht der Fall.
Das Schlimme ist ja auch, ein Müsli ist ja so massig Zucker drin. Also ja, eigentlich ist ja überall Zucker drin.
Ja, es sind
und,
vielen Sachen.
Und stimmt. Es ist halt, ja, und halt ganz viele, und dann gibt es ja auch noch gute und schlechte Kohlenhydrate und so weiter. Und ich habe, was ja bei der Untersuchung rauskam, dass ich so eine Insulinresistenz habe. Das heißt, mein Körper das Insulin nicht so richtig abbaut. Und was wiederum Heißhungerattacken befürwortet, oder auch man kennt auch so einen Zuckerast oder so Geschichten, dass du dann so anfängst zu zittern oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt auch dank der Hilfe meiner Frau, die da sehr drauf achtet und leider auch viel Hate abkriegt, weil sie ist sozusagen der Messenger. Ja, sie kriegt dann, sie sagt dann, sie kocht dann was und da ist dann nur, weiß ich nicht, Brokkoli und Karotten und so, und ich gucke sie wirklich an und kriegt die Krise. Und dabei muss ich ihr dankbar sein, dass sie wirklich auch drauf achtet. Ich arbeite mich da jetzt so langsam vor und es ist auch gut. Ich habe auch schon, glaube ich, einiges abgenommen und so. Aber naja, so, es fehlt mir dann schon so, dass ich abends sitze ich irgendwo da und habe Heißhunger und dann ja, hätte ich einfach früher hätte ich eine Pizza oder einen Burger bestellt und das mache ich halt jetzt nicht mehr oder mal, weiß ich nicht, eine Tüte Chips.
Ich kann halt das, ich kann das absolut gut verstehen, so. Weil das Problem, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen durchaus vergleichbar mit einer Sucht, ne?
Ja.
Also dieses sich schlecht zu ernähren und so weiter und so fort. Man macht das täglich, man hat dann vielleicht irgendwie den Jeeper auf dieses oder jenes oder bestellt dann irgendwie immer, keine Ahnung, von der Pizza oder ob man beim Fastfood und so weiter isst. Und im Gegensatz zu den Süchten, wo man halt sagen kann, dass wenn ich es richtig mache, dann lasse ich es komplett bleiben, muss man ja essen, mehrmals am Tag. Das heißt, du stehst immer wieder unausweichlich vor diesem Problem und auch vor dieser Herausforderung, so eine Sache in den Griff zu kriegen, die du halt über Jahrzehnte halt falsch gemacht hast. Also ich kann das gut verstehen.
Ja, und es ist ja auch, es hat halt diese Gesundheit, also wenn es jetzt einfach nur rein, sage ich mal, wenn ich unzufrieden wäre, rein optisch oder so, dann könnte ich noch sagen, naja, komm, heute mal ein Burger, ist ja kein Problem. Aber es war schon so, dass die sehr ernst mit mir geredet hat und gesagt hat, also das Gute ist, muss ich sagen, dass ich ja kaum Alkohol trinke, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Leute zum Beispiel es gewohnt sind, abends ihr Feierabendbier zu trinken, darauf zu verzichten, das ist halt wie mit dem Rauchen aufzuhören. Ja. Aber sie hat wirklich auch gesagt, dass ich im Prinzip keinen Alkohol mehr trinken darf. Und das ist jetzt in meinem Fall nicht so schlimm, da ich eh fast keinen Alkohol trinke, aber ich merk's dann schon, jetzt hatten wir neulich fünften Rocket Beans Geburtstag und dann wurde da irgendwie Pizza geordert und Hähnchenschenkel und Froschschenkel und Bier und weiß ich nicht was.
Wirst du dann schwach oder
da hab ich dann durch? Da habe ich dann ein alkoholfreies Bier getrunken und hab dann auch, weil ich, man musste ja was essen, hab dann auch in eine Pizza reingebissen, aber das macht keinen Spaß mehr, weil dann ist das schlechte Gewissen da, dann denke ich auch, shit, jetzt hast du dich selber betrogen. Aber gibt's nicht bei den
Bieren auch so spezielle, so Low-Carb-Sorten? Ich meinte da mal irgendwie sowas gehört zu haben.
Ja.
Dass es dir nochmal so,
ich werde
so
jetzt
quasi Diätbiere gibt.
Ich werde jetzt am Freitag, nochmal mit ihr sprechen, weil ich wirklich auch mal wissen will, wie viel darf ich denn auch noch. Also darf ich gar keine Schokolade mehr essen? Darf ich einmal die Woche eine Schokolade essen? Oder ich möchte einfach mal wissen, wie ich die Dosis haben darf. Ich halte mich dann auch dran, aber ich möchte auch eine ehrliche Ansage. Darf ich einen Schokoriegel essen oder darf ich nie wieder einen Schokoriegel essen? Das ist ein Unterschied für mich. Weil ja, das ist ja auch eine Form von Genussmittel. Und für mich ist momentan Essen zur kompletten Arbeit geworden und zum kompletten weiß ich nicht, abfuck.
Ich kann sozusagen das halt insofern nachvollziehen, als dass, bevor ich die Diagnose hatte, ging ich ja von der Magenschleimhautentzündung aus und da war es zunächst mal auch so, dass die Ärztin halt gesagt hatte, vorher schon, versuch halt kohlenhydratarm zu essen und so weiter und so fort. Also dieses, also Low Carb im Prinzip, hat sie empfohlen. Und das ist auch halt schon, obwohl es nur eine Kleinigkeit ist eigentlich, schon mal gar nicht mal so leicht. Und dann heißt es, dann versuch bitte noch auf Säuren zu verzichten, versuch auf Kohlensäure zu verzichten. Dann fallen extrem viele Getränke dadurch schon weg. Ja. Versuch auf bestimmte Teesorten und Kaffee zu verzichten. Dann bist du halt bei eigentlich fast nur noch bei Leitungswasser. Und dann halt mit bei mir noch, wo ich halt noch nicht wusste, dass es gar nichts damit zu tun hatte, aber du isst irgendwas und es kommt dir 3 Stunden später wieder komplett hoch und dann denkst du, okay, dann muss ich das wohl auch noch von der Liste streichen. Und irgendwann hast du nur noch so Streichergebnisse auf deiner Liste von Nahrungsmitteln, die du nicht verträgst und die du wieder ausgekotzt hast oder so. Und es macht keinen Spaß mehr, irgendwas zu essen. Du musst aber irgendwas essen, logischerweise.
Genau.
Und ich kann das absolut nachvollziehen.
Deshalb habe ich aber jetzt am Freitag das Gespräch, weil sie sagt, damit das bei mir funktioniert, muss ich auch Spaß empfinden. Eben. Und das bringt nichts, wenn ich mich quäle. Ich darf auch Fleisch essen. Sie hat aber gesagt, wenn ich Fleisch esse zum Beispiel, dann soll das gutes Fleisch sein, nicht irgendwie billig abgepacktes mit irgendwelchen Antibiotika vollgepumptes Fleisch, sondern wenn ich mir Fleisch gönne, dann soll ich mir wirklich quasi vom Metzger das Filet, so hat sie es gesagt, ne? Und dann auch nicht mit Fettpanade oder aber so.
Aber diese Insulingeschichte hat auch mit dem, also ist doch diese Blutzucker-Schwankungen und so.
Genau.
Deswegen verstehe ich halt gerade nicht, wo allgemein das große Problem bei Fleisch ist, wenn du halt nicht massig Kohlenhydrate halt damit zu dir nimmst, ne? Wie zum Beispiel bei Panade. Kein Schnitzel mehr.
Ja, ich glaube, dass einfach Fleisch vollgepumpt ist mit irgendwelchem Shit, also wenn du auch so abgepackte Wurst und so ein Kram, ja. Es gibt aber auch Fleischsorten, wie zum Beispiel jetzt Kassler oder so, was man nehmen kann. Ich bin auch am Reinfuchsen, ich habe jetzt eine Stunde Nahrungsgespräch, da werde ich dann auch nochmal mehr wissen. Ist ja vielleicht auch für Leute interessant, weil ich bin ja auch ein riesen Fleischesser gewesen und habe jetzt in den letzten 2 Wochen kaum Fleisch gegessen.
Übrigens bei mir auch ganz ähnlich. Ne? Seit ich meine Diagnose habe, habe ich gar kein Fleisch mehr gegessen.
Und es geht schon. es ab und zu fehlt's mir. Ab und zu habe ich auch so einen richtigen Heißhunger, gerade wenn ich dann sehe, andere beißen irgendwie genüsslich in einen Burger rein oder in einen Schnitzel oder so. Wir tauschen demnächst
die Fleischersatzprodukte aus untereinander, Etienne.
Gibt's ja jetzt auch mit so Beyond Meat und weiß ja, ich nicht
es wird,
was.
Es wird langsam, genau.
Oder ich habe jetzt zum Beispiel
auch die eine oder andere, vor allen Dingen schlechte Erfahrung gesammelt, aber auch die eine oder andere Erfahrung gesammelt. Vieles davon ist halt so widerlich wie Presspappe, ne?
Ja, manche Sachen sind auch nicht schön. Manche sind richtig scheiße, aber es gibt zum Beispiel auch so, ich habe zum Beispiel vegetarische Mortadella gegessen und da, wenn es mir jetzt nicht einer gesagt hätte, hätte ich nicht gewusst, dass es kein Fleisch ist. Also sage ich ganz ehrlich.
Das Schlimme ist, und deswegen sind wir eben bei dieser Diskussion, die ich vermeiden wollte, weil ich habe diese Veganer-Diskussion, da können wir genauso gut eine Einwanderungsdiskussion für Deutschland führen oder sonst was. Das führt irgendwie immer nur dazu, dass Leute sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Und das Schlimme ist, wenn man nach solchen Sachen sucht und sich sagt, okay, bei mir war es halt so, dass die Übelkeit bei mir viel weniger war, wenn ich kein Fleisch gegessen habe. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, lasse ich das jetzt erstmal weg. Erstmal bis auf Weiteres lasse ich es weg. Wenn ich es dann irgendwann wieder in meinen Speiseplan aufnehme, ist gut, wenn nicht auch gut. So, und dann habe ich halt nach Alternativen gesucht. Und das Schlimme ist dann, wenn du mit Leuten redest, bei denen das eine rein moralische Frage ist, die reden sich halt alles schön. Die nehmen sich das widerlichste Zeug und essen das und sagen, das schmeckt. Und ich denke mir, das schmeckt widerlich. Du kannst mir nicht ernsthaft erzählen, und das ist halt eine Beyond Meat-Variante, die es halt gab, die ich beim Lidl gefunden habe, war so ein vegetarisches Cevapcici. Und das war ekelhaft. Und das ist halt das Schlimme, wenn du dann versuchst, Tipps zu bekommen, was ist davon gut und was ist davon nicht. Und du hast Leute, die dir im Prinzip bei allem sagen, dass es gut ist, weil sie das aus moralischen Gründen halt gut finden, das zu sich zu nehmen. Anstatt zu sagen, okay, die und die Sachen sind lecker und die Sachen schmecken einfach widerlich.
Genau. Und deshalb,
und das ist mein Maßstab quasi. Das Ding, worüber ich peilen kann, kann ich demjenigen trauen oder nicht. Wenn jemand sagt, dieses Cevapcici ist lecker, weiß ich, alles klar. Nie auf das hören, was er dir als Nahrung empfiehlt.
Mhm. Deshalb finde ich, ist es ja vielleicht auch, wenn wir jetzt so lange hier über Nahrung und so reden, aber vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, weil ich nicht überzeugter Veganer bin, der das wie so eine Religion betreibt und aus moralischen Gründen richtet über alle, die Fleisch essen, sondern einfach wirklich aus gesundheitlichen Gründen umdenken muss und aber trotzdem ein absoluter Fleischliebhaber bin und aus dieser Warte heraus auch ganz anders vielleicht dann Tipps geben kann, was man essen kann, wenn man auch ein bisschen das Fleisch reduzieren will. Wenn aber da Leute draußen sind und sagen, ich will genauso viel weiter Fleisch essen und das gesundheitlich für euch kein Problem ist und auch moralisch für euch verwertbar ist, bin ich der Letzte, der irgendwie die Moralkeule schwingt. Ich persönlich für mich bin gerade so nach 40 Jahren am Punkt, wo ich es machen muss, gesundheitlich und gerade so ein bisschen so damit struggle, aber auch merke, dass es natürlich irgendwie geht. Und ich glaube, wenn ich das jetzt länger durchziehe und wenn ich jetzt irgendwie ein Jahr das mache, dass das dann auch sich anders anfühlt, dass dann auch eine andere Selbstverständlichkeit da reinkommt.
Und es gibt vor allen Dingen auch ganz viel leckeres Essen für dich. Zum Beispiel so ein leckerer Sauerkraut.
Ekelhaft, Alter. Kannst
ehrlich? Nicht mit grün, lecker, Sauerkraut, hast du das gerade gesagt?
Grünkohl auch nicht? Okay.
Aber Sauerkraut auf
keinen Fall. Magst du nicht?
Oh. Sauerkraut und rote Beete.
Okay, rote Beete kann ich auch nicht.
Absolut furchtbar.
Aber es gibt ganz viele leckere Sachen, die man noch essen kann.
Auch. Aber zum Beispiel, was ich für mich...
Schmeckt doch nur mit Mettenten.
Ja, aber auch mit Kassler zum Beispiel.
Aber ich muss sagen, was ich zum Beispiel für mich entdeckt habe, klingt bescheuert, dass ich jetzt 41 das zu sagen, aber Brokkoli. Mhm. Gar nicht so unlecker.
Oder ein Blumenkohl in den Ofen. Sehr gut. Bei 200 Grad 30 Minuten in den Ofen abdecken mit Alufolie, vorher noch mit ein bisschen Butter oben einreiben. Man braucht nichts anderes mehr und dann ist der schön durch und dann kann ich so, oh lecker.
Es gibt aber zum Beispiel
Sesampaste oder so.
Es gibt zum Beispiel auch, hat meine Frau jetzt auch gekauft, so Puddings, die so Proteinpuddings oder so sind, wo fast keine Zuckerzusätze sind und das sind so ein bisschen Substitute, die schmecken nicht ganz so geil wie der fette Mousse-Schokolade aus dem Schokoregal. Aber wenn du mal so einen Heaper hast, und dann kannst du das schon, wirklich.
Wir werden uns demnächst häufiger austauschen und gegenseitig Tipps geben können, was man mal probieren kann.
Absolut. Also,
bevor wir jetzt hier zum
Foodie, Podcast. Ja, dann kommen wir doch mal zum Rätsel jetzt.
Kommen wir zum Rätsel. So, ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf. Apropos Knopf drücken an dieser Stelle. Ganz kurzer Hinweis: Wir haben ja manchmal Fragen bekommen, ey, wie produziert ihr eigentlich? wir produzieren gut, unter anderem mit Neumann-Mikrofon, aber auch mit dem Rodecaster Pro. Was der kann, könnt ihr bei uns in den Shownotes sehen. Die haben uns ja auch einen Rodecaster Pro zur Verfügung gestellt. Da kann man das alles live abmischen und auch diese wunderbaren Sounds einspielen.
Kann man da eigentlich, das würde mich mal interessieren, kann man da neue Sounds einspielen?
Ja. Das ist eine Fangfrage. Du willst den Georg darauf hinweisen, dass er mir Sounds geschickt hat?
Es würde mich einfach mal interessieren, ob das geht.
Natürlich.
Ja, wie würde das dann funktionieren? Also angenommen, man würde dir Soundfiles schicken.
Man braucht kein Fachwissen. Das geht.
Geht ganz einfach, oder was?
Das krieg selbst ich hin, ja. Okay. Und dann kann man die hier auch abspielen. Ja? Und
ich merke schon, das wird hier in der Theorie abgehandelt.
So. Zum Beispiel.
Schlecht. Ja.
Georg hat mir ganz viele geschickt. Muss ich nur noch einarbeiten.
Ja. Ich freue mich darauf.
Also, in den Shownotes gibt es Infos. Rätsel.
Bereit? Mhm. Warum wurde Jeremiah Dentons Blinzeln während einer Pressekonferenz im Jahre 1966 weltberühmt?
Frag du nochmal, dass er die Frage nochmal vorliest.
Oh, Alter, ihr spinnt doch.
Jeremiah Dentons Blinzeln wurde 1966 in einer Gerichtsverhandlung weltberühmt.
Es gibt keine Gerichtsverhandlung.
Ich sage einfach nur einen Satz. Wir sagen, es kommt ein Jingle, dass das Rätsel kommt. Und dann wisst ihr, es kommt ein Satz, auf den ihr euch konzentrieren müsst und zuhören. Und ich sage diesen einen Satz und der eine sagt, warum wurde ein kleiner Hund bei, was hast du nochmal gesagt? Was war das nach Hund? Da kam kein Hund vor in der Frage.
Ja, aber wie war die Frage nochmal?
Gerichtstermin.
Ach, Gerichtstermin, jetzt macht euch doch nicht so lächerlich.
Warum wurde Jeremiah Dentons Blinzeln während einer Pressekonferenz im Jahre 1966
weltberühmt? Pressekonferenz.
Doch, okay, Pressekonferenz.
Und das Ende habe ich jetzt, er hat dazwischen Jeremiah gequatscht. Dentons. Das Ende habe ich akustisch nicht verstanden, weil Etienne dazwischen gequatscht hat.
Weltberühmt, das Blinzeln von Jeremiah Dentons wurde weltberühmt.
Das Blinzeln von Jeremiah Dentons wurde weltberühmt. Einer Pressekonferenz.
Ja, ich fange mal an.
Also.
War er derjenige, der Rede und Antwort stand bei dieser Pressekonferenz? Georg?
Ich glaube, er ist kurz rausgegangen. Da kommt er wieder.
Er ist einfach gegangen. Georg?
So, ich bin wieder da.
So, Eddie hat eine Frage.
Ja?
Meine Frage. Einfach gehst. Okay, meine Frage war er, also dieser Jeremiah, der Typ, der Rede und Antwort stand auf der Pressekonferenz?
Ja, gute Frage. Ja.
Was ist daran eine gute Frage?
Jetzt halt doch mal die Klappe, du bist nicht dran. Also, das heißt...
Was ist daran eine gute Frage? Das schließt ziemlich viel aus. Könnte ja sein, dass irgendwer dem Redner zugeblinzelt hat.
Er war derjenige,
der... Oder neben dem saß und geblinzelt hat.
Okay, es war eine gute Frage.
Es war eine Pressekonferenz, das heißt, Jeremiah hat etwas, sage ich mal, Interessantes vollbracht.
Darum geht es doch gar nicht.
Jein.
Ich bin dran?
Nee, das ist kein Ja und Nein.
Jein gilt immer als Ja noch.
Ja.
Ach so, die Regeln ändern sich dann halt so. Okay,
Nein, die sind schon immer so gewöhnt.
Ich bin nicht nachtragend.
Ich habe ja was zu trinken mir geholt. Habt ihr das gehört?
Mhm.
Gut.
Okay, hat... Diese Pressekonferenz, konnte Jeremiah reden?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Zwei Fragen, die sehr, sehr, sehr gut sind.
Das Blinzeln war beabsichtigt?
Ja. Alter, löst du das gleich in einem Schritt?
Fragst du mich? Ja, das mache ich.
Und das Blinzeln war ein Signal für etwas.
Ja.
Okay. Ein Signal. Das Blinzeln war ein Signal. Das Blinzeln war aber... Wurde diese Pressekonferenz im Fernsehen ausgestrahlt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die zu dem Zeitpunkt schon öffentlich ausgestrahlt wurde. Ich glaube ja.
Aber das Blinzeln galt jemandem, also der sozusagen vor Ort anwesend war?
Nee.
Das Blinzeln galt jemandem, der das anschaut?
Ja.
Und derjenige, der das anschaut, weiß das Blinzeln auch zu deuten?
Ja.
War das eine politische Nachricht?
Auch du kriegst ein Jein. Also streng genommen war es keine politische Nachricht, aber im Kontext würde ich sagen, kann ich das durchgehen lassen. Ja.
Also der Dings wollte etwas erreichen damit. Bei demjenigen, der das sieht.
Ja.
Eine Handlung, die derjenige, der das sieht, macht.
Auch da gibt es ein Jein. Es ist nicht eine unmittelbare Handlung, die er damit erreichen also wollte.
Zwei Jeins sind für mich immer ein Nein.
Wir wissen ja.
Aber also, wenn, ich meine, wenn jemand einen, ja, also machen wir ein Ja draus.
War, okay. Also es war nicht etwas, womit man nur zum Spaß zwinkert, ne? Also das war schon eine ernst gemeinte Aufforderung zu etwas.
Es war nicht etwas, wofür.
Ich ziehe mal eine Frage zurück. Es war eine ernste Angelegenheit.
Ja.
1966. War er Politiker?
Nein.
Wir müssen nach dem Typen fragen, wer ist das überhaupt?
Ging es um eine Straftat?
Nein. Jein. Ah. Auch du kriegst ein Jein.
Ich weiß es.
Galt. Das wäre erstmal die Frage.
Galt er als. Du hast war das eine Pressekonferenz, wo er in irgendeiner Form freigesprochen wurde?
Nein.
Aha. Also, es geht natürlich um den Ost-West-Konflikt, Ost- und West-Berlin. Er wollte ein Zeichen geben, nein. Hey, die Flucht ist vorbereitet, ihr könnt nein. jetzt, der Tunnel ist gegraben.
Hat es was mit JFK nein. zu tun?
Nein.
Hat es, wir. Es hat etwas mit dem Ost-West-Konflikt zu tun?
Nein. Du sagst, es hat was mit dem Ost-West-Konflikt zu tun. Ich sage nein, dann ist Etienne dran, du bist wieder dran und fragst, hat es mit dem Ost-West-Konflikt zu tun?
Ich habe nicht am Anfang gefragt, ob das was mit dem Ost-West-Konflikt aus...
Du hast gesagt, dass es damit zu tun hat.
Ich möchte mit dir nicht darüber reden.
Okay, Jochen, Etienne ist dran.
Okay. Es ist ein Signal. Dieses Signal hat etwas ausgelöst. Oder sollte etwas auslösen.
Ja, soweit waren wir schon, dass ich dafür ein Jein gebe, für dieses sollte
der ist
etwas auslösen.
Merkst du, das ist heute schon ganz schön streng, so ein bisschen, der Georg.
Ne? Nee, im Gegenteil, ich gebe ja die ganze Zeit Jeins. Wie eigentlich ein Nein wären, euch aber trotzdem dran lassen. Also es war nicht ein unmittelbarer Befehl, auf den eine Aktion folgen sollte. So nicht. Mhm. Also nicht in der Form.
War es eine Anspielung auf etwas?
Ja, das kann man so sagen, ja. Ja, Anspielung.
Wir müssen mal wissen, wer der Typ eigentlich ist. Ein Politiker ja, ist es genau. ja nicht. Frag mal nach dem Typen.
Jetzt halt mal. Na, oh. Ja, du bist ja nicht, du kannst doch gleich fragen.
Ich dachte, wir sind ein Team.
Was?
Nein, ihr spielt gegeneinander.
War.
Jochen, 57
ist,
Rätsel.
Ist und Jeremiah. Jetzt, dass er gegeneinander spielt. Hat es etwas mit Sport zu tun?
Nee.
Der Jeremy Meyer.
Jeremiah.
War über 50 Jahre alt, stimmt's?
Mm-mm.
Aha.
Aha.
Hat es etwas mit einem Krieg zu tun?
Ja.
Hat es mit dem Vietnamkrieg zu tun?
Ja.
Aber wir haben doch eben gesagt, es ist nichts politisch.
Nein, wir haben.
Kriege sind doch immer.
Die Nachricht politisch ist und dafür habe ich ein Ja gegeben, obwohl sie eigentlich nicht unmittelbar
okay,
politisch
klar,
ist.
Okay,
es hat
okay.
also was mit dem Vietnamkrieg zu tun.
Ja.
Er hat geblinzelt. Mhm. Holy shit. 1966, wo? Welches Stadion war da? Es hat was mit dem Vietnamkrieg. War er ein Soldat?
Ja.
War er im Vietnamkrieg?
Ja.
Die Pressekonferenz. Fand die in Amerika statt?
Nein.
Die fand in Vietnam statt?
Ja.
Es war ein amerikanischer Soldat,
ja.
der in Vietnam eine Pressekonferenz abhielt.
Jein. Genau genommen, er hat sie nicht abgehalten.
Er war im Hintergrund irgendwo.
Nein.
War er Gefangene?
Ja.
Oh Mann, du bist so schlau.
Wurde er exekutiert?
Nee.
Also, es waren vietnamesische Kameras auf ihn gerichtet.
Ja.
Also der Feind hat ihn praktisch zu einer Pressekonferenz gezwungen. Ja. Und er musste etwas sagen und durch das Blinzeln hat er mitgeteilt, dass das alles Quatsch ist, was er sagt. Oder nicht alles Quatsch. Zumindest hat er eine geheime Botschaft an seine, an seine US-Kollegen, die das dann deuten konnten.
Ja.
Hat er die Koordinaten?
Aber ich bin vielleicht dran. Nee. Koordinaten.
Ihr seid sehr, sehr nah dran jetzt. Also die wichtigsten Teile habt ihr schon geklärt.
Also mit dem Augenzwinkern war das für eine Art Code?
Ja.
Damit hat er etwas seinen amerikanischen Kollegen mitgeteilt. Und jetzt müssen wir fragen, was. Also die amerikanischen Soldaten, die konnten das deuten.
Mir reicht aus, das Wie oder das Was. Weil
naja, er hat gesagt, wo er ist.
Nein.
Scheiße. Aber
er hat mir den Augen natürlich ein Morsezeichen nachgemacht.
Ja, und das ist dann, das lasse ich gelten.
Moment mal.
Ich habe gesagt, wie oder was gilt.
Ich hätte ja lösen können.
Nein, Jörn, du hast in diesem Rätsel so gut wie nichts beigetragen. Hör auf, jetzt die Punkte am grünen Tisch zu.
Der war unter 50, wissen wir jetzt.
Okay. Du hast das Alter eingeschränkt auf unter 50.
Ja.
Okay, ich finde, der Punkt
geht völlig
zurecht
an mich. Nur deshalb konnte man auf Soldat kommen.
Also er ist amerikanischer Soldat gewesen, der im Vietnamkrieg gefangen genommen wurde. 8 Jahre hat er in Kriegsgefangenschaft verbracht, davon 4 Jahre in Einzelhaft. Nachts schlief er in einer fensterlosen Zelle von 2,7 Metern mal 90 Zentimeter in Fußschellen. 4 Jahre Einzelhaft, 8 Jahre insgesamt. Und die Nordvietnamesen haben halt eine Pressekonferenz aufgesetzt, wo er, ich weiß nicht, was er genau sagen sollte, aber dieses Typische halt unter Druck gesetzt worden, um zu sagen, keine Ahnung, dieser Krieg ist ungerechtfertigt, die Amerikaner sind böse. Blablabla, so eine typische Pressekonferenz. Und währenddessen hat er halt Morsezeichen geblinzelt und der hat das Wort Folter, Torture, hat er geblinzelt. Damit die halt wussten, diese Aussage ist unter Folter zustande gekommen.
Krass.
Er wusste nicht, wo er ist, vermutlich, nehme ich mal an. Sonst hätte er vielleicht versucht, denen das mitzuteilen und mutig, ne? Denn wenn irgendwer, und das ist ja jetzt kein unübliches Ding, dass jemand Morsecode kennt, irgendjemand von den Nordvietnamesen mitkriegt, dass er versucht, eine geheime Message zu senden währenddessen, wer weiß, was sie mit ihm machen, ne? Ob er dann tatsächlich getötet wird.
Weiß man, was mit ihm passiert ist?
Er hat es auf jeden Fall überlebt und nach der Entlassung ein Buch geschrieben über die Ereignisse mit dem Titel When Hell Was in Session.
Mhm. Oh Mann.
Aber auch krass dass der. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man Folter blinzelt.
Na gut, aber er ist Soldat im Krieg. Also dass der. Meinst du, wie er Folter überlebt oder wie man Folter blinzelt?
Nee, wie man es blinzelt.
Na gut, also dass die Soldaten ihrer Zeit oder seiner Zeit 1966 da vielleicht das ein oder andere Kommunikationstalent mitbringen mussten. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube, er war Pilot, ich weiß es nicht mehr.
Ja, also es ist nicht unrealistisch, dass das jemand kann. Nur es ist auch noch heutzutage nicht eine
Sache. Also mich ärgert das, dass ich das so hinten verkackt habe, ich hätte nur Morsezeichen sagen müssen und hätte dann den Punkt gehabt.
Du hättest den Punkt gestohlen, mehr oder weniger. Es ist schon in Ordnung, so wie es verlaufen ist.
Mann!
Und damit kommen wir zu unserer fantastischen...
Wo wir gerade dabei sind, wir haben eigentlich noch mal auf der Liste gehabt, aber auch dieses Mal haben wir es nicht besprochen, vom letzten Mal die Schubladen, in die man Leute steckt. Aber das können wir als Thema, glaube ich, für die nächsten Folgen immer noch mal beibehalten.
Ja. Wir kommen zum Hour, zu unserem Ask Us Anything. An der Stelle kurz, wir erwähnen das jedes Mal. Wir haben eine Patreon-Seite, patreon.com/podcast-ohne-Namen, wo ihr uns supporten könnt. Für alle, die uns unterstützen auf der Seite, bekommt ihr diesen Podcast einen Tag früher als den normalen öffentlichen Release und komplett werbefrei, sofern es denn überhaupt Werbung gibt. Und außerdem haben wir einen Thread auf unserer Patreon-Seite jeden Monat, wo ihr Fragen stellen könnt. Einige davon beantworten wir in jeder Folge. Und da sind natürlich mittlerweile auch wieder viele Fragen. Wahrscheinlich lade ich jetzt wieder die Fragen, die ich schon das letzte Mal gestellt habe. Aber hier zum Beispiel eine sehr interessante Frage, weil die auch so ein bisschen darauf einzahlt, was wir hier so planen. Von Abron Zoll, der fragt, wann kommt Porn-Ultra-Merch? Jochen.
Ja, also wir sind ja mit dem Entwicklungsteam in Gespräch. Ich würde das
mit
jetzt
dem Entwicklungsteam?
Ultra-Merch würde ich es jetzt nicht nennen, aber wir planen ja schon.
Was für ein Entwicklungsteam?
Naja, wir drei. Und derjenige, der die T-Shirts verkauft und was draufdrückt. Wir, ganz ehrlich, wir haben uns noch nicht festgelegt, auf was wir auf so ein T-Shirt drücken. Kann man das so stehen lassen? Dass wir etwas machen wollen, darüber sind wir uns einig.
Ja, ich denke mal so in den nächsten 2-3 Jahren.
Ja.
Es soll auf jeden Fall was geben. Wir müssen uns noch auf ein Logo einigen. Es muss ja irgendwie ein cooles Logo sein und alles. Das ist alles gar nicht so einfach heutzutage. Aber da wird schon irgendwann was kommen. Aber no pressure.
Aber die Frage ist halt auch, was wäre denn das sinnigste Merchandise-Produkt? Weil bei T-Shirt denke ich mir immer, will jemand ein Porn-T-Shirt anziehen? Also ich meine, Podcast ohne richtigen Namen-T-Shirt? Oder gibt es andere Produkte, die gefragter sind? Eine Tasse oder so?
Wir können ja einen Thread aufmachen mit Merch-Fragezeichen und kann man.
Was wäre bei euch beiden? Was wäre, wenn ihr ein Merchandise-Produkt so etwas haben würdet, nicht so ein Gaming-Ding ist, wo man sagen kann, geiles Poster oder so? Oder,
also,
keine Ahnung.
Ich mag tatsächlich Tassen, weil ich auch ein Kaffeetrinker bin.
Tassen finde ich halt auch
cool. Ja. Finde ich immer gut.
Mag ich auch.
Ich mag auch T-Shirts von Sachen, die ich cool finde. Ja. Ich habe zum Beispiel ein Kurt Krömer-T-Shirt oder ein, ich habe mir mal.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei dir, ehrlich gesagt.
Kurt Krömer? Ich bin mega Fan.
Nee, also nicht wegen Kurt Krömer, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass du dich so in dem, wie man sich anzieht, beeinflussen lassen würdest von.
Ich habe auch ehrlich gesagt ganz wenig so Sachen. Ich trage, ich mag das, wenn es eher so ein bisschen subtiler ist. Aber es gibt natürlich schon Sachen, ich habe auch, weiß ich nicht, Sachen von popkulturelle Sachen, die ich cool finde, da habe ich natürlich auch irgendwelche Sachen auf T-Shirts. Wenn es einigermaßen dann cool aussieht und nicht so aussieht, wie als ob das irgendwie an der Aldi-Kasse da irgendwie hängt, so, sondern schon auch mit ein bisschen Liebe gemacht oder irgendwie einfach einigermaßen cool aussieht, weil ich bin halt auch ein ziemlich cooler Typ. Ich kann dann mir das
eher
halt.
So ein Logo oder eher irgendwie sowas, so, auf was ein Insider-Gag geht oder so.
Kann ich gar nicht so verallgemeinert sagen. Ich habe zum Beispiel ein T-Shirt, da habe ich, das ist ein riesengroßer Eistee-Kopf. Nee, warte mal. Das ist ein Glas, das aussieht wie Eistee und da drinnen sind lauter kleine Ice Cubes. Also von den Rappern. Ich kann es nicht so gut erklären.
Ich verstehe es auch gar nicht.
Also es ist wenn es so ein bisschen verspielt ist, es gibt schon, ich habe ein Rick and Morty T-Shirt, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, manchmal finde ich es albern, manchmal denke ich mir, ich will mich nicht ständig darüber definieren, was für popkulturelle Sachen ich feiere. Und dann denke ich aber auch wieder, boah, das ist aber ein geiles Star Wars T-Shirt. Also es ist so hin und her gerissen. Ich finde es auch völlig normal, dass man heutzutage irgendwie auch nach außen tragen will, was man irgendwie cool findet. Das ist ja irgendwie, ob das jetzt eine Yankees-Kappe ist oder irgendwie, ich finde das normal. Ich finde das nicht schlimm, ich finde das nicht verwerflich. Ich freue mich halt, wenn es auch einigermaßen cool oder clever oder smart ist und nicht einfach irgendwie billig aussieht, wie so ein Werbegeschenk, das in der Cornflakes-Packung drinsteckt.
Ja.
Ich glaube, wir sind uns dann jetzt einig, wir machen die Tasse. Da kann jeder morgens dann aufstehen und wir nehmen einfach das Logo, was wir haben.
Ich finde ein T-Shirt schon, fände ich, als Incentive, auch vielleicht für die Patrons ab einer gewissen Spendensumme, dass da jeder irgendwie was kriegt, fände ich schon cool.
Aber unser jetziges Logo ist eher was für eine Tasse, ja. Wo ich sage, das kann man auf eine Tasse drucken, aber das würde ich zum Beispiel nicht für ein T-Shirt verwenden.
Unser Logo ist...
Wir überlegen ja sowieso schon seit einem Jahr oder so, dass wir mal ein neues Logo brauchen.
Soll man nicht einfach... Ja, Entschuldigung, Georg.
An der Zeit, dass wir das dann haben, bevor wir uns T-Shirts damit machen.
Ja. Sollen wir das nicht auf eine Tasse drucken und dann gucken wir mal.
Ja. Podcast und ein richtiges Logo.
Okay, wir sind noch nicht überzeugt davon.
Neidling fragt, moin ihr drei, werdet ihr auf der Straße eigentlich öfter mal erkannt und auch angesprochen? Ich wohne auch in Hamburg, bin euch aber leider noch nie über den Weg gelaufen. Ja, komisch eigentlich, ne? Das ist ja ein Dorf. Hamburg. Wie kann das eigentlich sein?
1,7 Millionen Einwohner.
Dass wir in Hamburg noch nie zur exakt gleichen Zeit unsere Wege sich gekreuzt haben. Ich gebe die Frage mal an euch weiter. Werdet ihr öfter erkannt aus dem Podcast?
Nein.
Aus dem Podcast? Nee.
Einmal.
Ich meine, die Leute nennen dich auch immer noch Gregor, also insofern.
Ja, das ist besonders schön. Aber das geht noch, das werden sie mich wenigstens nicht Jochen. Das ist halt das Schlimmere, wenn Leute halt irgendwie 50 Folgen gehört haben und nicht wissen, wer ist. Ich glaube, ein-, zweimal, aber das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil man halt auch nicht weiß, hat derjenige oder diejenige einen vielleicht, okay, diejenige können wir streichen, hat derjenige einen erkannt oder guckt er einen einfach nur so komisch an, wenn man jetzt nicht darauf angesprochen wird?
Ja, das ist mir auch schon oft passiert, dass Leute...
Kennst du das, dass jemand so anguckt und du denkst, okay, der hat mich gerade bestimmt erkannt?
Ja, ich, es ist schon ganz, also es ist immer umgekehrt. Manchmal ist es so, Leute gucken einander und sagen, was guckst du so? Und dann sagt er, ey, ich bin ein riesen Rocket Beans Fan und du so, oh scheiße. Oder manchmal ist es auch so, dass dich einer anguckt und du sagst, bist du Rocket Beans Fan? Und der sagt so, was, willst du aufs Maul oder was? Also es ist schon beides passiert.
Ich frag öfter mal Passanten, ob sie mich kennen.
Ja?
Ja, also...
Kennen Sie mich?
Also,
das ist ein alter Otto-Witz.
Ja, das ist halt so. Also, ich werde selten erkannt. Einmal vom Getränkehändler hier unten, der gerade neue Flaschen gebracht hat.
Das zählt nicht, Jochen. Dein DHL-Mann zählt nicht.
Einmal. Nee, es war nicht DHL. Das war hier wirklich der Getränkemann da unten. So. Aber dann kommt monatelang.
Hat er gesagt, hier oder was?
Hm? Nein, der hat gesagt, bist du nicht von dem Podcast?
Okay, das
zählt. Das ist wirklich eine, würde ich sagen, das ist ein Treffer. Aber dann passiert ja halt monatelang nichts und das kommt mir dann suspekt vor. Und dann denke ich immer, es ist auch völlig legitim, einfach mal die Leute zu fragen. Vielleicht trauen die sich ja nicht.
Entschuldigen Sie, trauen sich vielleicht nicht, mich anzusprechen, aber kennen Sie mich möglicherweise?
Ja.
Das erinnert mich an diesen Otto-Witz, wo er durch die Straße läuft und sagt, irgendwie, dann bildet sich eine Traube und jemand ruft, oh, da ist Otto, und es bildet sich so vorne eine Traube, hätte ich vielleicht doch nicht rufen sollen. Naja, das ist ein Otto-Witz. Okay.
Dann erkläre ich den Leuten, was ich mache und dass ich euch auch kenne.
Zitieren. Das ist richtig oldschool.
Ich habe einen Flyer mit und zeige, guck mal, das ist Eddie und das ist Georg, die machen das und das. Dann kommt man halt ins Gespräch. Okay, nächste Frage, bitte.
Moment. Das hatten wir schon. Das sind diese komischen...
komischen Menschen.
Ja, es gibt hier so... Wenn ihr das Sagen in der FIFA oder UEFA hättet, fragt Türgriff Nummer 3, welche Fußballregel würdet ihr sofort ändern und warum?
Oh, das ist fast schlimmer als die Veganer-Frage.
Also wenn ich jetzt Abseits sage, dann haben wir eine offene Diskussionsrunde, oder?
Ja.
Aber das ist natürlich das Naheliegendste.
Aber interessant ist zum Beispiel Tobi Escher, hier unser Experte bei Bundesliga, hat zum Beispiel einen interessanten Regelentwurf. Es ist noch nicht ein Regelentwurf, aber es ist ja momentan so, dass du bei einer Notbremse, ich hoffe, ich kann es überhaupt wiedergeben, eine Notbremse, ich kann es nicht wiedergeben.
Gibt also, rot.
Eine Notbremse gibt rot, aber wenn das wenn es eine Torchance wäre, dann auch Elfmeter geben, wenn es außerhalb des Strafraums wäre. Also wenn
das ist keine blöde Idee, also keine blöde Frage, die
also
du
ist,
da
ist diese hast. Ist diese Idee, dass ein Foul im Strafraum zum Beispiel, wenn es, sage ich mal, an der Ecke des Strafraums unten ist, gibt ein Elfmeter, obwohl das eigentlich nicht wirklich unbedingt eine Torchance gewesen wäre. Aber wenn ein Typ alleine irgendwie 30 Meter auf den Torwart zuläuft und aber dann noch kurz vor der Strafraumgrenze gebremst wird, dann gibt es nur einen Freistoß. Also, dass man da zum Beispiel noch Luft nach oben hat.
Es gibt so ein paar Regeln in dieser Richtung, die Probleme bereiten, wo man halt eine unfaire Aktion mit quasi positivem EV machen kann. Eins davon ist die Notbremse. Mhm. Dass du halt weißt, irgendwie ein Stürmer läuft frei aufs Tor zu, der hat jetzt eine Abschlusschance. Aber wenn ich ihn vor dem Strafraum umtrete, sagen wir mal, es ist 3 Minuten vor Ende, kriegt mein Spieler rot. Okay, da sind wir halt für ein paar Minuten in Unterzahl. Aber es ist trotzdem hochgradig positiv, das zu machen.
War ja jetzt gerade bei Real Madrid so, ne? In dem Pokal, glaube ich, spielen.
Oder wenn du dich bei dem Frankfurt-Spiel, ne? Bei dem Frankfurt-Bayern-Spiel, da gab es ja auch relativ früh die rote Karte. Da habe ich mich halt auch gefragt. Aber da war es halt eine frühe rote Karte, wo man sagen kann, okay, die gesamte Spieldauer in Unterzahl ist halt ein großer Nachteil. Das zum einen. Und wenn ihr euch noch dran erinnert, der Suarez, ne, unser Beißerchen, der hat doch bei der einen WM einen Torschuss mit der Hand abgewehrt. Mhm. Also ein Ball, der ins Tor gegangen wäre, hat er absichtlich mit der Hand abgewehrt, hat dafür rot bekommen und es gab Elfer. Der Elfer wurde nicht verwandelt. Und dann musst du halt sagen, das, was er gemacht hat, ist die beste Aktion, die man machen kann.
Im Prinzip wird er belohnt. Im Prinzip wird er belohnt für diese Tat. Eigentlich müsste man sagen, es war ein Tor, weil du musst die Hand dir sozusagen wegdenken.
Aber ist die Regel nicht geändert worden? Ist das bei solchen Situationen, wird da nicht auf Tor entschieden mittlerweile?
Nee.
Seid ihr sicher?
Nee.
Ja. Wirklich?
Wenn der Ball nicht im Tor ist, wird nicht auf. Wie kommst du auf die Idee, dass der auf Tor entschieden wird?
Wenn er auf der Torlinie steht und den Ball fängt, obwohl der reingegangen wird, ganz offensichtlich.
Eine rote Karte und Elfmeter.
Ja.
Ist ja Schwachsinn,
aber
oder?
Das größte Problem ist halt dann, wenn du sagst, okay, wir werten das wie beim Goaltending beim Basketball, ne? Wenn du halt sagst, das wäre sonst ein Punkt.
Genau.
Wer entscheidet, ob der Ball ins Tor geht? Bei Suarez sagst du, okay, das ist eindeutig, der steht auf der Linie, da kann der Ball nicht woanders hin. Aber was ist, wenn der Ball 6 Meter vom Tor abgefälscht wird?
Ja, klar. Das sind halt immer so diese kleinen Grauzonen, die es dann irgendwie schwierig machen.
Ich könnte mir dann vorstellen, dann in solchen klaren Situationen gibt es einen Elfmeter ohne Torwart. Das wäre doch gerecht.
Elfmeter ohne Torwart, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Wer soll denn?
Ich glaube auch.
Da gibt es eine 100% Trefferquote.
Ja, ich wollte 99, bestimmt ein paar Dusel, die daneben
gleich das Tor geben.
Ja, aber ich meine, du stehst auf der Linie. Du bist Etienne in einem Ligaspiel. Der Ball kommt, der Torwart liegt ist gar nicht da, das Tor ist frei und du nimmst den Ball.
Du sagst, du machst Elfmeter, aber derjenige, der Hand gespielt hat, muss ins Tor.
Oder so. Ich meine, das ist doch ungerecht.
Ja, deshalb sagen wir das ja.
Ich bin bei euch.
Es gibt halt keine so leichte universelle Lösung, weil du halt sagen musst, wenn wir diese Art von Handspiel, welche Art von Handspiel gilt dann als
Aber zum Beispiel, es gibt ja auch zum Beispiel, angenommen, einer begeht einen Foul und foult deinen Spieler raus für 6 Monate und der andere kriegt 3 Spiele Sperre. Und dann ist es auch noch so, dass der für die nächsten 3 Gegner, die profitieren im Prinzip davon. Dein Spieler fehlt für 6 Monate. Das und stimmt. Der Typ fehlt in den nächsten 3 Spielen. Es könnte sogar sein, dass das ein unmittelbarer Konkurrent von dir ist. Also angenommen Coutinho macht einen Foul, dein Spieler fehlt und dann fehlt Coutinho aber gegen einen Konkurrenten bei dir im Abstiegskampf.
Der deswegen die Punkte holt, ne?
Genau. Und da könnte man dann zum Beispiel sagen, dass Coutinho aber 3-mal nicht gegen dich spielen dürfte. Problem ist allerdings, was ist, wenn Coutinho wechselt, im Winter wechselt? Dann kommt er komplett straffrei.
Das ist ja ein total tolles, können wir eine Stunde drüber reden. Ja. Aber was ich definitiv noch dazu sagen möchte, ich würde auf alle Fälle ändern, Schauspielerei wird stärker bestraft und von mir aus kann die Zeit die Zeit wird angehalten. Das finde ich, die Zeit muss angehalten werden.
Da bin ich persönlich auch für.
Keine Spielzeit.
Bei der Schauspielerei haben wir halt wieder die Situation, dass die Schiedsrichter und auch VAR sich zum Teil massiv davon beeinflussen lassen. Denk an so eine typische Situation, die regelmäßig mal vorkommt. Irgendwo abseits des Spielgeschehens begeht einer eine Tätlichkeit. Schiedsrichter ist in einer ganz anderen Ecke. Der pfeffert gibt einem anderen Spieler eine Backpfeife. Linienrichter sind auch irgendwo anders zugange. Wenn der Spieler, der jetzt getroffen wurde, sich nicht theatralisch hinfallen lässt und auf den Boden wälzt, kommt nie jemand auf die Idee, das nachzuprüfen, der nicht zufällig gerade hingeschaut hat.
Aber Kameras gibt es doch jetzt mittlerweile überall.
Deswegen gibt es Kameras. Aber du überprüfst das ja nicht, wenn nichts passiert. Wenn einfach gar nichts passiert. Der schadet dem eine, beide laufen weiter.
So.
Nichts passiert.
So, das meinst du.
Dann hat ja niemand kommt auf die Idee, das zu überprüfen. Deswegen lässt der Spieler sich halt fallen, tut so, als wäre er gerade vom Blitz getroffen worden und daraufhin sagt dann vermutlich VAR, Moment, was ist denn da hinten los? Okay. Gucken wir uns das doch mal
an. Ich fände aber, das muss in beide Richtungen gehen. Zum Beispiel gibt es ja diese berühmte Szene von Neymar. Es gibt einen Zusammenschnitt, einen 10-minütigen von Neymars größten Schwalben und theatralischen Purzelbäumen. Und da müsste man dann zum Beispiel auch sagen, wenn ein Spieler zum Beispiel nur so an der Schulter angerempelt wird und dann sich das Gesicht hält und zu Boden geht oder so. Direkt rot. Weil das ist eine Unsportlichkeit. Ja. Da fordert einer im Prinzip eine rote Karte für jemand anderen. So. Und ich finde, das könnte man direkt mit Rot bestrafen.
Sicher. Ja, so. Ich weiß, was du meinst, aber wie trennst du das dann halt? Jemand wird zu Fall gebracht, indem er am Knöchel getroffen wird. Durch den Sturz tut er sich aber an der Schulter oder am Kopf oder so weh.
Ja, klar. Also das geht natürlich nur, wenn du es anhand der Videobilder sozusagen sehen kannst, ne?
Dieses Fordern und Markieren zu unterbinden, finde ich halt grundsätzlich mal richtig. Also dieses ständige, der Reklamierarm quasi und immer zum Schwierigen und so weiter und so fort. Aber dann muss halt im Gegenzug muss halt auch gelten, wenn ein Spieler im Strafraum gefoult wird und sich nicht fallen lässt, muss es halt trotzdem Elfer sein. Das passiert halt so häufig, dass wenn ein Spieler weiterläuft, die Fouls halt nicht gepfiffen werden in dem Maße, wie wenn er sich fallen lassen würde. Und damit bewirkst du natürlich, dass die Spieler sagen, ich bin doch nicht blöd. Ich versuche doch nicht jetzt an den Ball zu kommen mit irgendwie einem halben Schritt Nachteil, den ich durch den Rempler bekommen habe. Dann lasse ich mich lieber fallen und hoffe, dass er dafür einen Elfer gibt.
Ja. Also gut. Ich glaube, wir sind bald gibt es Podcast-Unrichtigen namens Sports Edition. Könnt ihr uns mal schreiben, ob ihr Bock hättet auf einen Spin-off von Podcast-Unrichtigen Namen, wo wir über konkrete Themen reden. Wir überlegen ja schon lange mal über Sonderfolgen oder sowas. Nee, ich meine, es könnte ja auch sein, du willst ja True Crime machen, aber vielleicht fällt den Leuten noch was anderes ein, wozu wir unseren Senf geben sollen. Eine Frage.
Ich bin ja schon beeindruckt, dass ihr Bundesliga macht, weil ich habe immer die Erfahrung, dass es unglaublich schwierig ist, über so ein Thema wie Fußball halt über längere Zeit zu reden, weil die Leute zum Teil halt so unterschiedlicher Meinungen sind. Und selbst wenn es Sachen sind, die man faktenbasiert betrachten könnte, ganz viele das halt nicht tun. Ja. Ich denke da nur, Jochen hat eben Abseits genannt, als es um Regeländerungen ging. Und das ist so ein Ding, wo ich weiß, da gehen jetzt 17 Halsschlagadern fangen an zu pochen, wenn sie nur das Wort hören oder diese Diskussion auch nur angeregt hören. Das ist vermutlich eine krasser polarisierende Diskussion als das Thema, weiß ich nicht, Veganismus oder sonst irgendwas in der Art, was wir eben auch nur kurz angeschnitten hatten. Und da wird halt, ich weiß, dass es immer dann so diese drei Argumente gibt, wenn über Abseits gesprochen wird. Und eines davon ist, ja, dann stellt man ja nur noch einen Spieler nach vorne und es findet kein Mittelfeldspiel mehr statt. Das ist nur das Standardargument, das kommt, wenn man sagt, was wäre, wenn es kein Abseits gäbe? Und dann sagst du, ja gut, aber das konntest du, indem du einen Verteidiger dahin stellst und schon ist dieses Ding nicht zunichte gemacht. Diese Strategie funktioniert ja dann nicht mehr. Und dann ist Schweigen im Walde, weil die Leute halt nur so weit denken bis zu, was könnte man dann machen und nicht, was würde dann passieren, wenn du es tust. Und das finde ich halt spannend, aber ich weiß ganz genau, in der Vergangenheit, wenn man so ein Thema mal angeschnitten hat, da kommt so unglaublich selten was Produktives bei raus. Und dass ihr euch das so regelmäßig antut.
Naja, wir reden ja über den Spieltag. Wir reden jetzt nicht darüber, ja, über den Sinn, ja, und Unsinn der Abseitsregel. Aber wir reden sehr viel über den Sinn und Unsinn vom VAR zum Beispiel. Ich möchte aber trotzdem mal weiter. Jetzt kommen hier zur letzten Frage, nämlich von Klaus Meier. Urlaubsfrage. Hat einer von euch dreien schon einmal eine Kreuzfahrt gemacht? Wenn nein. Ja, mit welcher Reederei? Schiff, wo ging's hin? Wenn nein, würdet ihr diese Urlaubsform überhaupt in Betracht ziehen?
Nein.
Darauf antwortet übrigens Win-Button klicken. Schöner Name. Aufgrund aktueller umweltpolitischer Tendenzen unter unseren zukünftigen Erstwählern möchte ich darauf hinweisen, dass dies eine Fangfrage sein könnte. da kann ich aber tatsächlich mal Klaus Meier schreibt übrigens dann darauf wieder hin, das ist keine Fangfrage, wir sind selber Kreuzfahrer und fliegen in den Urlaub oder beruflich. Flugscham oder Kreuzfahrtscham gibt es bei mir sicher nicht. Okay, also ich kann sagen, ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht und ich muss auch jetzt mal unabhängig von Umweltbelastung oder so, kann ich nur sagen, dass mich das überhaupt nicht reizt.
Mich auch nicht.
Also die Vorstellung, mehr oder weniger eingeschlossen zu sein in meinem Urlaub, und dann auf engstem Raum mit so vielen Menschen zu sein, ist
der Hackfressen,
der absolute,
jeden Tag zu sehen.
Der absolute Albtraum für mich. Wobei, was ich natürlich interessant finde an dem Thema Kreuzfahrt ist, dass du vermutlich viele tolle Ziele innerhalb eines Urlaubs ansteuerst, was sicherlich ein cooles Erlebnis ist. Aber auch da dann wieder, du bist dann gerade irgendwo, wo du es mega nice findest und da heißt, du musst jetzt um 19.30 Uhr wieder zurück ins Schiff kommen. Das ist irgendwie, da würde ich mir dann doch lieber selber einen Urlaub planen mit verschiedenen Reisezielen oder so, damit ich da ein bisschen unabhängiger bin. Also ich habe auch Vorurteile, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mag vielleicht nicht im Einzelnen stimmen, aber ich habe schon so meine Vorurteile, dass es absolut spießig ist und irgendwie... Ja, keine Ahnung, das ist, auch mit Kindern stelle ich mir das nicht geil vor. Nee, also ist absolut nicht mein Cup of Tea.
Was mich am meisten daran abschreckt, ist, dass man auf dem Schiff vermutlich eine total schlechte Internetverbindung hat.
Meinst du? Das kann ich mir nicht vorstellen heutzutage.
Meinst du nicht? Ich habe aber gehört, dass es bei den Schiffen immer so ist, dass das so diese totale Kostenfalle ist. Einmal aus Versehen das Handy angemacht. Und dich für 44 Euro die Sekunde irgendwo eingewählt und so.
Das wäre ja dann sowieso absolutes K.O.-Kriterium. Ich reise nur in WLAN-Gebiete.
Dann sollten wir uns doch überlegen. Ja,
also ich meine, wie soll ich denn zocken, wenn ich da kein vernünftiges
Ist das nicht ein gutes Geschäftsmodell für uns? Sollten wir nicht überlegen, ob wir nicht ein Kreuzfahrtschiff kaufen und das so als Kreuzfahrtschiff, also über Internetgebühren die Leute abzocken?
Ja, finde ich super.
Das ist dein Businessmodell, das Abzock-Kreuzfahrtschiff.
Nicht abzocken, ich würde es jetzt so nicht nennen.
Sie können es auch so nennen.
Doch,
nicht lieber Abzocke-Kreuzfahrtreisen buchen.
Und dann, unser Slogan ist, wenigstens sind wir ehrlich.
Ja, oder Sie haben kein Internet, kommen Sie mit, wir fahren Sie aufs Meer, da gibt's Internet.
Ja, gehen Sie einfach jetzt noch auf überteuert.de.
Ja, genau. Und
buchen Sie Ihre Kreuzfahrt.
Ja, das ist mal ein anderer Ansatz.
Oder?
Ja.
Darüber denke ich nach.
Okay,
liebe Freunde.
Ihr denkt auch drüber nach. Vielen Dank für eure Fragen.
Danke für die Stimme.
Nächste Woche gibt's wieder einen Podcast ohne richtigen Namen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Das ist richtig. Tschüss.
Danke, tschüss. Ich hab fast vergessen, das zu drücken, ne?
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
zu 80% Fake.
Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.